Willkommen zum Realitätsabgleich, dem Laber-Podcast mit Tobi Bayer.
Moin und Holger Klein.
Ankündigung am 1. September, also nächste Woche Montag, 15 Uhr, so ab 15 Uhr ungefähr. Großes Hörerinnengrillen im Odonien. Wer kommen will, kann ja vorbeikommen. Die Wettervorhersage sieht nicht so gut aus, habe ich festgestellt. Kommst du?
Ich komme nicht, nee.
Du kommst nicht, okay.
Nee, ich habe zu viel. Ich war im Urlaub, ich war in den USA, ich war ganz viel weg und ich werde auch demnächst wieder weg sein. Ich brauche auch mal Zeit zu Hause. Ich werde allerdings, eine zweite Ankündigung. Was sind das?
Weiß nicht.
Ich öffne mal eben die Webseite, da steht das podstock.de.
Ach so.
vom 26. bis zum 28.09., das ist dann Ende September, am Dümmer See sein. Das ist der Dümmer See in Niedersachsen und nicht der, ich glaube, es gibt noch einen in Mecklenburg oder so, keine Ahnung. Und da ist das Podstock Festival. Mhm. Kommst du dahin?
Nee.
Ja, schade. Das ist ja quasi so von aus der Independent-Podcast-Szene gegründetes Festival für Podcaster, Podcast-Hörer und alles drumherum. Und das ist sehr nett. Und zwar werde ich dort zwei Sachen tun. Also ich werde da viele Sachen tun, aber ich werde zwei Sachen mitveranstalten. Das eine ist ein Konzert. Am Samstag, dem 27.09. gibt es ein Konzert von meiner Band Tobian. Also Christian und ich kommen. Machen ein bisschen Mucke, alles wird entspannt. Und im Rahmen dieses Konzertes wird eine Flasche Rum.
Ah, ja, das wollte ich schon mal erzählt. Ja, ja, ja.
Ja, ja. Genau, dann müsstet ihr nur einmal anrufen unter der Nummer, die unter dem Werbevideo steht, das Holger sicherlich in den Shownotes verlinken wird.
Ja,
ich schicke dir den Link.
Gut.
Und dann könnt ihr Teilnehmer dieser Verlosung, müsstet ihr allerdings zum Podstock kommen, weil die Flasche gibt's nur da. Genau, das ist das eine. Das andere ist, ich werde einen Workshop mit organisieren mit Sabrina von der Parlamentsrevue.
Die gerade für den Grimme Online Award nominiert worden ist. Alle sind korrekt aufgefordert, dafür abzustimmen, weil das genau diejenige Podcast-Produktion ist, die dem öffentlich-rechtlichen deutschen Tonrundfunk die Schamesröte ins Gesicht treiben sollte.
Ja, richtig, so ist es. Sehr guter Podcast, Parlamentsrevue, alle reinhören und alle dafür abstimmen. Das ist schön, das wollte ich auch gerade erwähnen. Ich habe da heute auch schon für abgestimmt. Genau. Und mit der mache ich einen Workshop zum Thema Ihr seid der Chor. Worum wird es da gehen? Was denkst du?
Weiß ich nicht. Irgendwie ein Multipersonen-TikTok-Video, wie es so modern ist.
Nee, nicht. Es geht darum, Preaching to the Choir. Und ihr seid halt der Chor. Also die Sache ist ja so, wir in unseren linksgrün versifften Podcast-Medien reden halt eh nur zu den Leuten, die uns nicht zuhören, also die eh schon auf der richtigen Seite sind sozusagen.
Ach, das glaube ich gar nicht mal. Also ich glaube, dass auch genug Leute zuhören, die, ich sag mal, politisch, ja, nennen wir es politisch, überhaupt nicht auf meiner Wellenlänge sind. Also davon gehe ich schon aus.
Ja gut,
also
politisch vielleicht nicht, aber von der Haltung her schon. Also ich glaube nicht, dass hier viele AfD-Wähler in deiner Zuhörerschaft sind.
Ach so, ja, das nicht. Nee, aber also so. das kriege ich schon mit so aus den Rückmeldungen, dass ich durchaus, also ich kriege Rückmeldungen von links bis rechts. Also, ja.
Ich kriege Rückmeldungen von links bis konservativ, aber.
Ja, das ist ja rechts.
Ganz selten rechts.
Also ich kriege keine Rückmeldung von
radikal.
Ich kriege keine Rückmeldung von Rechtsradikalen und Rechtsextremen, aber von Rechten durchaus.
Ich habe einmal Rückmeldung von einem AfD-Hörer bekommen für einen Einschlafen-Podcast, aber bei 100.000 Hörern pro Episode ist das irgendwie echt wenig. Ja, genau. Und da, also bei dem Workshop soll es umgehen, wie erreicht man die überhaupt noch? Ne? Man lebt in getrennten Realitäten und wo muss man eigentlich sein? Wo sind die eigentlich? Wie kann man überhaupt noch zu denen sprechen? Mal gucken.
Das wollte ich gerade sagen. Bin mal gespannt, ob euch da was einfällt, weil.
Ja, ich bin positiv optimistisch, weil Sabrina mitmacht. Aber mal sehen.
Wie erreicht man die? Hast du eine Idee?
Ja, noch nicht. Also okay. Das werde ich auf dem. Also es ist kein Vortrag, wo man hingeht und dann lernt man, wie man die erreicht.
Verstehe.
Sondern das ist ein Workshop, auf dem ich hoffe, mit Sabrina gemeinsam das Publikum dazu zu bringen, uns das zu sagen, wie es denn geht. Oder wir erarbeiten gemeinsam was. Aber also die Fragestellung ist halt so im Wesentlichen das. Ja, genau.
Ich habe noch eine Ankündigung, also mehr oder weniger. Ich werde ja immer aufgefordert, dass ich für andere Produktionen, die ich so mache, gefälligst Werbung machen soll, damit auch alle mitkriegen, dass ich die mache. Was ja eigentlich auch eine ganz gute Idee ist, Weil das sind ja Auftragsproduktionen und je mehr Leute diese Auftragsproduktion sich anhören, desto zufriedener die Auftraggeberin und desto sicherer mein Job bei dieser ganzen Sache. Von daher kommt jetzt eine Ankündigung und zwar ist ja letztes Jahr, also Ende 2024, der Resonator-Podcast nach über 10 Jahren eingestellt worden. Ja, 10 Jahre hatten wir, über 10 Jahre, 200 Folgen haben wir, glaube ich, gehabt oder sogar ein bisschen mehr. Und die Geschäftsstelle der Helmholtz-Gemeinschaft, Deutscher Forschungszentren, wollte die Produktion halt nicht mehr haben. Und ich habe es dann mit viel Reden und über mehrere Monate, also einige Monate gedauert, bis wir da so zusammengefunden haben, das Ding mehr oder weniger retten können. Nämlich habe ich das, werde ich jetzt beauftragt von 8 verschiedenen Helmholtz-Zentren, jeweils für jede Sendung. Also es ist nicht mehr ein großer Auftraggeber, mit dem ich Rechnung schicke, sondern ich schicke in allen Rechnungen. Und diese 8 Helmholtz-Zentren haben sich innerhalb der Helmholtz-Gemeinschaft, die haben ja insgesamt 19 Zentren, diese 8 haben sich zusammengeschlossen zu so einem lockeren, ich sag mal, Verbund. Und dieser Verbund heißt Erde und Umwelt. Und da sind drin die ganzen Erdsystemforschungsinstitute, also Umweltforschungszentrum Leipzig, das Geomar, das Alfred-Wegener-Institut, das Forschungszentrum Jülich, also solche Leute sind da drin. Geoforschungszentrum in Potsdam. Und so geht quasi der Resonator weiter, aber eben nicht mehr als Resonator, den gibt's nicht mehr, also den Feed gibt's noch, die Webseite gibt's noch, sie sind sich noch nicht ganz im Klaren darüber, ob sie das Ding ganz einstellen wollen oder irgendwann vielleicht auf dem Kanal nochmal irgendwas machen wollen. Dafür gibt's jetzt halt einen neuen Podcast, der heißt Erde und Umwelt und hat auch einen neuen eigenen Feed und ich wäre sehr, sehr froh, wenn alle Hörerinnen und Hörer sich diesen neuen Feed abonnieren könnten, erdeumwelt.fm, erdeumwelt.fm ist die Adresse dafür oder halt im Podcatcher nach Erde und Umwelt suchen. Wir haben jetzt gerade erst die erste Sendung veröffentlicht, das heißt, da ist noch nicht viel zu hören, aber im Prinzip geht's so weiter wie all meine Produktionen, in denen ich mache ja Interviews im Wesentlichen. Also ich plaudere halt mit Leuten, die sich gut mit Sachen auskennen, über die Sachen, die sie mit denen sie sich gut auskennen. Ja. Das wollte ich nur noch mal gesagt haben. Und was funktioniert hat, wir haben den alten Resonator-Feed auf den neuen Erde-Umwelt-Feed umleiten können, sodass die Resonator-AbonnentInnen das Ding sozusagen automatisch ausgespielt kriegen. Der Haken ist, die wollen die Umleitung nicht dauerhaft haben, sondern die wollen die nur temporär machen. Das heißt,
deswegen habe ich den Trailer schon bekommen, weil ich habe das schon gehört,
ja.
Weil ich den Resonator-Feed noch abonniert habe.
Exakt.
Aber ich muss jetzt den neuen abonnieren und kann mich nicht darauf verlassen, dass ich das immer bekomme.
Genau, so sieht's aus. Also ich, ja, das wäre schlau, also den neuen Feed zu abonnieren, weil irgendwann innerhalb der nächsten, was weiß ich, wie vielen 6, 8 Monate oder sowas, wird die Umleitung wieder rausgenommen und dann erscheinen keine neuen Folgen, also jedenfalls keine neuen Folgen von mir, in diesem alten Resonator-Feed. Ja.
Gut.
Hast du gerade abonniert oder warum warst du so
Nee, ich habe mir das aufgeschrieben, dann muss ich es nachher
machen. Ah, okay. Und ich bin gerade, dann darüber habe ich dann, also wir hosten, das Ding hostet bei Podigy. Und darüber bin ich dann irgendwie, weil ich da irgendwelche Probleme hatte mit, ich hatte halt Probleme, habe ich ja immer mit Technik, und habe meinen Admin gefragt und der hat durchblicken lassen, dass er keinen Bock mehr hat, mein Admin zu sein. Woraufhin ich dann ganz großspurig gesagt habe, ja du, ich fuchse mich eh gerade in Podigy rein, dann können wir mal gucken, ob wir irgendwie im Herbst, Winter das ganze Projekt Vrind nach Podigy rüberholen. So dass ich das dann nicht mehr selber hosten würde und auch das Blog nicht mehr selber hosten würde. Ja, und da arbeite ich gerade so im Hintergrund so ein bisschen dran, das alles irgendwie zu importieren, umzubauen, umzumodeln und so. Aber ich bin mir noch nicht so ganz im Klaren darüber, wie ich das machen will. Also ob ich weiter diese einzelnen Feeds machen will, hat man ja schon mal drüber geredet vor einiger Zeit, dass ich eigentlich gerne nur noch einen einzigen Feed mit allem anbieten würde. Und das wäre natürlich auch nochmal eine gute Gelegenheit, das dann so einzurichten direkt.
Ja, aber hör mal, also mir hattest du versprochen, dass ich dann da nicht rein muss. Wir bleiben hier immer schön die Sonderlocke.
Okay, ja. Ich glaube, Alexandra hatte ich das auch versprochen. Dann kann ich ja schon wieder, ja, dann muss ich mir mal überlegen, wie ich das mache.
Also, nein, hast du mir gar nicht versprochen.
Echt
wenn
nicht?
Wenn das da reinpasst, wenn du eine Überschrift findest, wo auch dieses Format mit reinpasst, was ja so ein bisschen anders ist als deine anderen Formate.
Ja, aber das ist ja, kann ich ja noch drüber nachdenken. Also es muss ja nicht jetzt so sofort, weil Am Rebranding bin ich ja auch noch am Rumdenken. Das höre ich ja auch immer noch nicht durch. Das ist alles irgendwie vergeht die Zeit zu schnell.
Mach doch mal. Apropos Zeit vergeht schnell. Ich habe eine Geschichte zu erzählen.
Du musst weg.
Wenn du magst. Nö.
Ich muss weg.
Wir fangen früh an heute mal ausnahmsweise. Ich habe jede Menge Zeit und ich habe richtig viel zu erzählen, weil halt einfach so viel passiert ist, seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Zum Beispiel im Urlaub. Wir waren ja im Urlaub, sind nach Irland geflogen. Und was ich davon erzählen möchte, ist eigentlich ein Fuck-up hier zu Hause. Und zwar benutze ich seit kurzem eine Packstation, beziehungsweise ich hatte sie noch nie benutzt. Ich habe mir überlegt, zum Empfangen von Paketen, insbesondere von Hörergeschenken, könnte man ja mal eine Packstation benutzen und die nicht mehr hier nach Hause liefern lassen. Aus welchem Grund auch immer. So, habe ich also eingetragen auf meiner Seite mikfm/danke. Steht das, wo die Packstation ist. Und am zweiten Tag, wir waren, glaube ich, gerade noch in Dublin, ne, die ersten 2 Nächte haben wir in Dublin gepennt, kriege ich eine E-Mail. Hallo Herr Bayer, hier ist ein Paket für Sie in der Packstation. Müssten Sie innerhalb der nächsten 7 Tage abholen.
Jo.
Ja, ist schlecht, weil ich war halt gerade im Urlaub. Was macht man denn da? Wusste ich nicht. War halt neu für mich. Und ich so, ach, scheiße.
Dann geht's zurück, ne? Das,
eigentlich. Ja, dann geht's zurück. So, wurde so gesagt. Und ich dachte, ich möchte eigentlich nicht, dass es zurückgeht, weil ich nehme fest an, dass es ein Hörergeschenk ist, weil ich hatte nichts bestellt, was ich da schicken lassen habe. Hätte ich mal machen sollen, damit ich einmal lerne, wie überhaupt so eine Packstation geht. Also, ihr bekommt jetzt mit, wie ich live gelernt habe, wie eine Parkstation funktioniert, nur 15 Jahre, nachdem das Ding erfunden worden ist. Oder so. Zumindest habe ich dann einen Kumpel, also die Parkstation ist in Buchholz, hier im Nachbarstädtchen, habe ich einen Kumpel gefragt, sag mal, kannst du das für mich abholen? Du müsstest nur irgendwie die Parkstation-App installieren und hier ist mein Passwort und mach doch mal. Ja, nee, dann musste er das noch irgendwie aktivieren und da kriegt man so einen QR-Code und der ist nur 2 Minuten gültig oder so. Also es war irgendwie so, na, und der war irgendwie schwer zu erreichen. Und dann haben wir hier die Freundin, die unsere Katzen gepflegt hat, während wir weg waren, habe ich dann gefragt, so, sag mal, kommst du zufällig irgendwie nach Buchholz? Ja, nee, eigentlich nicht. Und dann rief sie mich an und meinte, ja doch, ich bin gerade auf dem Weg, lass mal eben machen. Und sie war auch sehr selbstsicher, dass das alles klappt. Und ich habe ihr dann das Passwort geschickt und diesen QR-Code. Und dann sagte sie, irgendwas ist schiefgelaufen, ich habe hier was gedrückt und ja, weiß ich nicht so. Und dann habe ich bei mir nochmal geguckt, dann war aber meine App deaktiviert. So. Und ihre App war nicht aktiviert, meine war deaktiviert, der QR-Code war ungültig und damit waren wir halt beide nicht mehr in der Lage, irgendwas zu tun. Und ich so, ja gut, dann geht das halt zurück. War ein bisschen ärgerlich, weil die haben dann natürlich auch ständig E-Mails geschickt, dass das irgendwie...
Das läuft in 2 Tagen ab, liegt schon seit 2 Tagen, geht in 2 Tagen zurück, kenne ich. Aber warum nimmst du nur eine Packstation und nicht ein Bütchen? Hast du kein Bütchen, wo du es abgeben lassen kannst?
Hier gibt's keine Bütchen.
Naja, im Supermarkt also, oder irgendwas, ja, also da gibt's
bestimmt auch, aber naja, ich dachte, ich wollte halt eine Packstation. So, egal. Ja, aber die Geschichte Vorteil ist noch nicht Bütchen zu Ende.
Pass auf. Ja, okay, dann erzähle ich dir danach den Vorteil vom Bütchen.
Pass auf, wir hatten gewucht, 10 Tage Irland, was ich schon zu kurz fand. So. Und ich wusste, wir fliegen am 21., ne, weil am 20. hatte meine Schwiegermama Geburtstag, alles Gute nochmal nachträglich, zum 80. Geburtstag, grandios. Und dann dachte ich halt, kommen wir am 31. zurück und das war genau der Tag, an dem das zurückgeschickt werden sollte, das Paket. Stellt sich raus, und das wäre ein Donnerstag gewesen, glaube ich, der 28., der 31., wie komme ich auf 28? Der 31.7. So, ne? Immer eben nachgucken. Kalender. 31.7. ist ein Donnerstag, genau. So, am Montag, dem 28., kriege ich auf einmal eine E-Mail. Hier kannst du dich einchecken für den Rückflug. Ich so, ich dachte erst 2 Tage vorher. Egal, eingecheckt, Bordkarten an die Familie geschickt, fertig. Und am nächsten Tag, am Dienstag, kriege ich eine Benachrichtigung von meiner Airbnb-App. Ja, morgen früh um 10 müsstest du dann die Bude verlassen. Ich so, wieso? Ich dachte, wir fliegen am Donnerstag zurück. Ja, stellt sich raus, wir waren 10 Nächte in Irland und nicht 10 Tage.
Ah,
So, das heißt,
du hast nochmal dick Kohle für ein Hotel ausgegeben dann.
Nein. Achso. Es war alles richtig gebucht. Ich hatte Achso, nur einfach dieses Datum.
Du hast es versehentlich richtig gebucht, okay.
Mhm. Nein, ich hab's. Wir haben alles gemeinsam gebucht. Wir hatten ein Mietauto, also wir hatten 2 Nächte Hotel in Dublin und dann 7 Nächte Airbnb in Doolin. Und nur für die Zeit für Doolin hatten wir ein Mietauto.
Ja.
Das heißt, in Dublin brauchst du kein Auto. Das heißt, das Mietauto habe ich dann erst abgeholt, als wir dann nach Doolin gefahren sind. Das war der Plan. So, und das war alles richtig gebucht. Und auch der Rückflug war am richtigen Tag. Es war alles richtig. Ich hatte nur das Datum, den Wochentag falsch im Kopf. Ich war anscheinend so entspannt, dass ich, wir machen wir morgen noch. Ach, wir könnten noch die Wanderung machen oder auch nichts. Oder wir lesen einfach. So, dann kriege ich über die Nachricht, morgen um 10 musste ich da raus. Und das bedeutet, der Rückflug, der war irgendwie morgens um 9.30 Uhr oder so, relativ früh. Es sind aber 3 Stunden Fahrt von Doolin nach Dublin. Und ich wusste, an dem Rückflugtag müssen wir sehr früh aufstehen, also 4 Uhr morgens früh aufstehen. Und dann Familienzusammenkunft einberufen. So, wir müssen übrigens morgen früh um 4 aufstehen. Ich schlage vor, wir packen jetzt und gehen dann ins Bett. Und dann, Sky hat einfach durchgemacht und dann im Auto gepennt. Wie man das so macht als Jugendlicher. Naja, und dann fiel mir aber auf, ich hätte einfach das Paket abholen können.
Ja, stimmt.
Diesen ganzen Aktivierungsstress hätte ich mir einfach sparen können. Aber ja, jetzt war ja meine App deaktiviert und ich konnte nichts mehr machen. Und habe dann hatte aber schon am Sonntag, als das mit dem Aktivierungsfuck-up passiert ist, habe ich mir einen neuen Aktivierungsbrief bestellt. Und dann dachte ich, vielleicht ist der ja schon zu Hause, wer weiß das schon. So, wir also am Mittwoch zurückgereist, hat auch alles super geklappt. Alle Termine waren korrekt gebucht und eingehalten. Und dann kommen wir nach Hause, war natürlich noch kein Brief da. Stattdessen bekomme ich am Donnerstag eine E-Mail von der Packstation. Hier liegt ein Paket für Sie. Ich sage, noch eins? Weiß ich. Ja. Und am Freitag kam dann der Brief zum Aktivieren. Ich habe meine App aktiviert, bin hingefahren. Und da war an dieser Packstation ein Paket mit einem Aufkleber drauf. Rücksendung am 30.07. Mhm. Aber es war halt das Paket, was das haben sie einfach da gelassen. Irgendwie ungefragt eine Verlängerung bekommen.
Ich wusste gar nicht, dass das geht.
Aber also die machen einen Druck irgendwie, ist hier, ist schon 2 Tage hier, wird in 2 Tagen zurückgeschickt, wird hier zurückgeschickt. Und dann machen sie es einfach nicht. Machen sie einen Aufkleber drauf. Ja, wir wollten es eigentlich zurückschicken, aber es liegt hier halt. Keine Ahnung. Ja. Kein Bock zurückzuschicken gehabt. Und dann habe ich es am Samstag abgeholt. Aber ja, super.
Ende
gut, alles gut, aber was für ein Stress.
Also ja, den kann man ganz gut umgehen. Also ich benutze ja auch die Packstation schon seit vielen, vielen Jahren. Was ich aber auch mache, ist, ich habe wirklich fußläufig, in 3 Minuten bin ich da, ist halt so ein Bütchen. Also ja, in Berlin nennt man die Dinger Späti.
Ja.
Und die haben halt auch so ein DHL-Holpakete, Bringpakete-Holpakete-Dienst. Und die kennen mich halt mittlerweile. Und was die halt machen ist, bevor das Paket, also wenn ich irgendwie im Urlaub bin oder so, also wenn ich nicht rechtzeitig komme, bevor das Paket abläuft, checken die das aus dem System, also tun so, als hätte ich das abgeholt.
Ach so.
Und legen mir das einfach in der Ecke. Und das ist halt super angenehm, weil auf die kann ich mich echt total verlassen, wenn irgendwie was zwischendurch kommt. Von der Wunschliste wird bei mir ja kaum noch was gekauft, leider, weil ich die nicht mehr so veröffentliche. Ich finde es ja nur noch in meinem Mastodon-Profil zu sehen. Von daher passiert sowas selten, aber ist immer mal wieder ganz gerne, dass gerade wenn so für die Weinsendungen irgendwie Wein geliefert wird, das kannst du nie so genau timen und manchmal kommt der dann halt ein paar Tage zu spät, wo ich dann gerade eine Woche in Bayern unterwegs bin oder irgendwie sowas. Und das funktioniert total gut. Also das ist, also wenn du so ein Bütchen findest und mit denen reden kannst und die irgendwie da hinkriegst, dass sie die Sachen so lange liegen lassen, bis du kommst, egal wann du kommst, ist echt der totale Gewinn, wirklich.
Ja, die Post in Sprötze, also da war so ein Secondhand-Kinderladen, das ist ein Kinderklamottenladen, Entschuldigung, nicht Secondhand-Kinder, Kinderklamotten.
Gebrauchte Kinder.
gebrauchte Kindersachen, Spiele, selbstgemachter Met und Post hatten die.
Mhm.
Das haben sie gerade eingestellt, die haben die Postlizenz verloren, also die sind halt keine Post mehr, was wirklich sehr schade ist, weil Sprötze hat jetzt keine Post mehr. Stattdessen gibt es eine neue Packstation beim Schreiber. Also ich muss jetzt gar nicht mehr nach Buchholz, sondern ich kann jetzt auch beim Schreiber in Sprötze meine Pakete nicht abholen. Und in Karkensdorf gibt es auch einen DHL-Shop. Der hat montags von 9 bis 12 geöffnet. Das ist hier der Naturöl. Du kannst hier sowas kaufen.
Das ist doch total furchtbar.
Ja. Das ist halt Land. Ja. Keine Spätis und
das
Bütchen
ist
und
so. Echt furchtbar.
Ja, naja.
Ja, aber gibt's nicht irgendeine, es gibt auch sonst keinen Einzelhandel oder eine Tanke, wo du es hinliefern lassen könntest oder sowas, ne? Hm.
Nichts, was ich wohnen will. Was ich aber gelernt habe, ist, es gibt zwei verschiedene Arten von Packstationen. Die eine ist App-gesteuert, hat kein Display mehr.
Ja.
Und da musst du halt mit der App hingehen und dann per
Bluetooth.
NFC oder Bluetooth oder so sagt er, ich bin jetzt hier und dann geht er ohne, also das war auch das, was ich da in Buchholz erlebt habe.
Dass dein Telefon die Packstation gefunden hat oder die Packstation dein Telefon gefunden hat, erkennst du übrigens an der blauen Lampe, die dann am oberen Rand der Packstation leuchtet.
Aha, interessant. So, die andere Art Packstation ist mit einem Display und einem QR-Code-Lesegerät. So, mit dieser anderen älteren Art von Packstation kannst du es so machen, dass du den QR-Code von deinem Abholschein irgendeinem Wege an jemanden schickst, der dann das Paket abholt.
Der QR-Code ist auch in der Packstation-App. Kannst du halt auch einen Screenshot schicken.
Richtig. Wenn du denn dein Paket in einer Packstation hast, die QR-Codes liest.
Ja.
Die App-gesteuerten lesen keine QR-Codes.
Nee, das ist richtig.
Ja, also und jetzt die neue Packstation in Spretze, die hat ein Display und einen QR-Code-Leser, deswegen habe ich jetzt meine Pakete dahin geguckt. Ihr könnt mir also wieder Pakete schicken. Übrigens, das war tatsächlich ein Hörerpaket, ganz herzlichen Dank. Das erste Hörerpaket seit längerer Zeit. Was war drin?
Weiß nicht.
Schnapspralinen.
Schnapspralinen, sehr gut.
Sehr gut, sehr gut.
Schnapspralinen hatte ich auch, die guten Schladerer?
Ja.
Sehr schön.
Ah.
Schnapspralinen hatte ich auch lange nicht, müsste ich mir auch mal wieder besorgen.
Schickt dem Holgi Schnapspralinen.
Schickt dem Holgi Schnapspralinen.
Danke.
Wir waren ja auch im Urlaub, wir waren in der Bretagne.
Mhm.
Und ich war zum ersten Mal in meinem Leben in der Bretagne und.
Bretange heißt das doch.
Eine Bretange, genau, in der Bretange Baguette essen. Und ich. Also es gibt auch noch andere Orte, an die ich gerne fahre, aber wenn ich könnte, es ist halt leider eine fürchterliche Anreise, du bist 3 Tage unterwegs mit dem PKW. Wenn ich könnte, würde ich nur noch in der Bretagne Urlaub machen. Und
wow, so gut hat
es. Es ist super da. Also es ist genau richtig für alle Beteiligten. Also meine Frau kommt mit großer Hitze nicht zurecht. Also die geht das auf den Kreislauf über 25 Grad, legt die sich flach.
Ja,
das heißt, nicht. Irgendwie so Italien ist immer ein bisschen schwierig. Aha. Was ganz cool ist, ist Dänemark, fanden wir auch immer sehr schön. Ja, und jetzt Bretagne war halt einfach, das war nahezu perfekt. Also du hast wirklich strahlenblauer Himmel, knall, die Sonne knallt. Wenn du in der Sonne sitzt, musst du wirklich das T-Shirt ausziehen, weil es so fürchterlich warm ist. Und sobald du in den Schatten gehst, wird es angenehm kühl, weil die Luft nicht so heiß, nicht so aufgeheizt war die ganze Zeit. Das war total faszinierend. Also ich bin wirklich völlig begeistert von der Bretagne. Also wirklich.
Okay, jetzt sehen wir schon mal gut.
Auswandern wäre jetzt nur noch irgendwie eine Maßnahme in die Bretagne.
Mhm. Dann lebst du in Frankreich.
Ja, warum denn nicht?
Ihr hattet eine Sondersendung von der Wochendämmerung zum Thema Frankreich. Das fand ich interessant. Da habt ihr auch über die Bretagne gesprochen.
Ja, stimmt, mit Nils Minkmar die Sendung, ja.
Ja.
War sehr gut.
Das stimmt. Ja, cool. Und was macht man da so? Also nur rumhängen oder wandern?
Rumhängen, wandern, essen. Ja.
Hast du Jalette gegessen?
Jalette habe ich nicht gegessen. Die Kinder haben Jalette gegessen. Also ja. Jalette war mir dann. Jalette kann ich notfalls selber. Kriege ich auch hier in Berlin ordentliche. Aber weißt du, ein Dutzend Austern und ein Glas Wein für einen 20er, das kriegst du halt hier in Berlin nicht. So, und das war halt auch, also ich fand das wirklich vom Wetter her fand ich super. Natürlich waren wir auch im schönsten Monat da im August. Wir wollen auch tatsächlich, ist so unser Plan, nächstes Jahr im Januar nochmal in die Bretagne fahren, was da der schlechteste Monat ist. Und dann mal gucken, ob es uns da immer noch so gut gefällt. So der geheime Geheimplan, um dem Winter in Berlin zu entfliehen, weil alles ist besser als der Winter in Berlin. Ja. Nee, und sonst, also das ist halt, Frankreich ist halt kulinarisch was ganz anderes und ich esse halt sehr gerne und mir tut das halt auch sehr, sehr gut, nicht immer in irgendwie im Supermarkt zu stehen und immer die gleichen traurigen Patros-Schafskäse-Dinger da liegen zu sehen oder irgendwie sowas, sondern wo du dann einfach…
Supermärkte im Urlaub ist immer
ja, Supermärkte im Ausland.
Ja.
Die sind halt einfach, jetzt in Dänemark fand ich das nicht so. In Dänemark habe ich gedacht, ja okay, dann kannst du auch in Deutschland im Supermarkt einkaufen.
Warst wahrscheinlich im Aldi.
Nee, was war denn das? Habe ich vergessen.
Gibt es Aldi in Dänemark? Ich gebe Aldi in vielen Ländern, aber es ist immer traurig, im Ausland in Aldi zu gehen.
Nee, weiß ich echt nicht. Hab ich aber auch vergessen. Also waren auch mehrere verschiedene Supermärkte, die ich da betreten habe. Aber sonst in Italien, in Frankreich, in Spanien, in den Supermärkten, das ist… Also ich das alleine das billiger Camembert-Regal im Supermarkt, in Leclerc hieß der, ein sehr großer Supermarkt, das Regal mit dem billigen Camembert.
Hat dich schon glücklich gemacht.
Beschämt den besten deutschen Supermarkt und die meisten deutschen Käsegeschäfte. Ja. Und dahinter war dann die Käsetheke. So, das war schon wirklich geil. Du kriegst da im Supermarkt frischen Fisch. Wir hatten dann auch noch das Glück, in einem Ort, wo wir gewohnt haben, war, weiß ich nicht, einer der wahrscheinlich besten Bäcker Frankreichs oder irgendwie sowas. Wirklich tolle Baguettes, tolle Croissants, alles total super. Also das war echt schön, ja. Also
muss ich jetzt ganz kurz zu sagen, weil ich schon über Herrn Schreiber gesprochen habe, also den Edeka in Sprötze, der hat auch eine frische Fischtheke. Ja. Also da kannst du frischen Lachs und alle möglichen Sachen kaufen. Mhm. Nicht besonders reichhaltig bestückt, aber ja, es ist immer genug da und auch gute Qualität. Und hat eine super Auswahl, was Biere angeht, also Craft-Biere und so besondere Bierchen und so. Hat an vielen Ecken eine sehr gute Auswahl. Bei mir geht's eher um die Varianz, dass ich halt, bei Schreiber kriege ich immer das, was ich bei Schreiber kriege.
Ja.
Und das mag ich. Ich kaufe sehr gerne da ein. Aber im Ausland kriege ich halt ein komplett anderes Sortiment. Und manchmal ist das besser, manchmal ist das schlechter. Ich wollte es gar nicht sagen, dass im Ausland
immer besser ist. Ich finde ja sogar, also wir hatten ja die Jugendlichen dabei und Jugendliche kaufen in ganz anderen Regalen Lebensmittel als ich.
Ja.
So, das ist Rohmilchkäse. Weißt du? Selbst, ich fand wirklich, selbst der Dreck, also was Jugendliche halt so fressen den ganzen Tag, so fertige Pudding.
Ramen.
Nee, das so sind sie nicht. Also Ramen knabbernd und rotzend an der Bushaltestelle sitzen, das tun unsere nicht, glücklicherweise. Nee, aber weißt du, so Fertigpuddings und irgendwelche Riegel und schieß mich tot. Selbst das war mit Sicherheit nicht besser als der Dreck bei uns, aber auch vielfältiger. Also du hast halt viel mehr Auswahl und ja, ich bin wirklich total begeistert mal wieder gewesen. Aber das habe ich immer, wenn ich in ausländischen Supermärkten bin, dass ich total begeistert und gleichzeitig auch sehr traurig bin, wie kulinarisch rückständig Deutschland immer noch ist. Obwohl wir in den letzten 20 Jahren ja wirklich aufgeholt haben und gute Restaurants haben, zumindest in den Städten gute Restaurants haben, auch gute Wochenmärkte, die Industrie hat ja auch wirklich große Nischen gelassen, in der sich jetzt hier in Berlin ja auch kleine Handwerksbäcker, kleine Feinkostläden irgendwie etabliert haben und so. Aber du musst dir halt die Hacken ablaufen. Und wenn du einfach nur, das fand ich halt so toll, wenn du einfach nur durchschnittliches Essen oder durchschnittliche Lebensmittel kaufen willst, sind die in Frankreich einfach besser gewesen. Das fand ich schon echt erstaunlich. Ja, und ich hätte es ja eigentlich gerne, hätte ich ja durchgehend 30 Grad. Das kriege ich in Frankreich, das kriege ich in der Bretagne nicht. Aber ich sag mal so, dadurch, dass ich da gutes Essen kriege, kann ich auch auf höhere Temperaturen verzichten. So, das ist irgendwie ein ganz guter Deal. Also super. Also ich bin wirklich sehr, sehr, sehr begeistert und hin und weg und freue mich total. Also ich freue mich schon, da wieder hinzufahren nächstes Jahr.
Ich war als Jugendlicher einmal in der Bretagne und ich weiß nicht mal mehr, wie der Ort hieß. Und das war so ein Saufurlaub mit 19 und irgendwie, also 19 Jahre alt und irgendwie 7 oder 8 Jungs. Und es war irgendwie keine so gute Idee. Ich weiß gar nicht, warum wir in die Bretagne gefahren sind.
Weiß ich, Französisch Grundkurs? Französisch Leistungskurs?
Nee, keiner. Also ich nicht.
Okay.
War irgendwo da, also da ist die Bretagne, weiß ich nicht.
Und ich war auf einer tollen Party. Und zwar letztes Wochenende, letzten Samstag auf dem Silvanerfest.
Ich glaube, das südlich von Quimper.
Quimper, ja. Quimper. Ich war Quimper. Wo bist du? Ich bin Stutti. Und du, ich bin Quimper.
Ich wollte noch quimpern.
Hört mal auf zu quimpern. Klingt auch so ein bisschen jiddisch. Ne? Stop quimpering, or you get bubkes. Nee, Silvanerfest. Weinregion Saale-Unstrut oder Saale-Unstrut. Ich weiß nicht, wie sie es aussprechen da. Ich hätte ja mal fragen können,
Quimper, weil
ich
war da. Quimper, spricht man das aus.
Quimper, genau.
Wo ist denn eigentlich Saale? Halle-Saale kenne ich.
Halle-Saale, genau. Da fließt die Saale durch. Und das war in der Nähe von Querfurt. Das ist ein Weingut. Conny und Efi heißen die. Die bauen halt.
Querfurt.
Querfurt. Querfurt, der ist ein Supermarkt. Kennst du aus Frankreich?
Entschuldigung, ich höre gleich auf, dich zu unterbrechen.
Ja, ja, nee, ist in Ordnung. Und die haben, ja, die haben halt irgendwie, die machen halt einmal im Jahr eine Party. Das war dann auf so einem, wie hieß das, Schloss Fitzenburg. Fitzen. So eine Party und haben dann irgendwie so Bühne aufgebaut, dann gibt's dann irgendwie so Stände und überall gibt's Wein. Und es sind so jede Menge Winzer, dann gibt's tagsüber, also zahlst halt Eintritt, dann gibt's was zu essen, gibt's so Tastings von allen möglichen Winzern, nur gute Winzer, nur Silvaner oder fast nur Silvaner. Mhm. Und abends dann Disco sozusagen. Und das hat inklusive so Zeltwiese, Buscampingplatz, weißt du, das war total krass. Wir sind da irgendwie mittags um zwei sind wir angekommen. Die ersten haben ihre Zelte aufgebaut, hinten hat Musik gespielt. Wenn du reingekommen bist und dein Ticket abgegeben hattest, hast du erstmal einen Schluck Wein ins Glas gekriegt. Und es war wie so ein Festival, ja? Mhm. Aber alle hatten geilen Wein in ihren Gläsern. Mhm. Das war sowas von schön.
Ich bin jetzt nicht so der Silvaner-Fan, aber da würde ich es vielleicht sogar werden. Wer weiß das schon.
Ja, da würdest du es werden. Also das war echt beeindruckend, was sie da in die Gläser gekippt haben. Aber das war so eine tolle, die Atmosphäre war halt ganz anders. Weißt du, weil so gehst du auf ein Festival, gibt's überall Bier und weiß nicht was. Und alle sind irgendwie, also Festival ist ja auch gerne, also oft so ein bisschen prollig. Und das war da überhaupt nicht, weil alle halt ein Weinglas in der Hand hatten. Das hat schon, alleine das hat schon die Stimmung wahrscheinlich stark beeinflusst. Und natürlich, weil es halt alles Wein-Nerds waren oder Weinliebhaber waren, die da waren, ist dann ja auch nochmal ein sehr spitzes Publikum sozusagen, so eine sehr spitze Zielgruppe. Aber toll, kann ich nur empfehlen. Silvanerfest von Conny und Evi, will ich nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal hin.
Wo wir gerade über schlechte Aussprache gesprochen haben.
Ich habe doch gar nichts schlecht ausgesprochen.
Ne, ich, aber.
Ah.
Es gab einen, wie heißt denn das, Typen, der in einem Restaurant bedient?
Kellner?
Silvaner.
Genau.
ein Kellner in einem Restaurant in Hamburg, wo wir zum Mittagessen ab und zu hingegangen sind. Ich glaube, er ist da nicht mehr, deswegen gehen wir da auch nicht so gerne hin. Der hat immer den Witz gemacht, wenn ich einen Ginger Ale bestellt habe. Gijon Allee. Er hatte mal eine Kundin, die hat Gijon Allee bestellt und er wusste nicht, was das ist. Es hat eine Weile gedauert, bis er verstanden hat, was sie meint. Und dann wollte er ihr erklären, das heißt Ginger Ale, und sie wollte es nicht glauben, weil das doch offensichtlich französisch ist. Gijon Allee.
Eine Freundin von mir, also ich war ewig, bestimmt 20 Jahre, wenn nicht noch länger, hatte ich mir so eine Umhängetasche gekauft von der Firma VD, kennt man ja. Mm. Ne?
Wood.
Genau. Und ich sag so, ich habe eine neue Tasche von VD gekauft. Und sie so, oh mein Gott, danke. Ich habe mich mein Leben lang nicht getraut, den Namen dieser Firma zu sagen, weil ich dachte, das hieße Wood. Und ich fand den Namen so blöd.
Ich glaube, das hast du schon mal erzählt in dem Podcast, aber okay. Sehr schöne Geschichte. Zumindest habe ich die Geschichte mit dem Gijon Allee dann meiner Schwägerin erzählt.
Ja.
Und sie sagte, das ist so ähnlich, wie wenn man den Burger mit Basson bestellt.
Mit was?
Basson.
Basson?
Bacon. Ich hätte gerne einen Gijon Allee und den Burger mit Basson.
Und träufeln Sie doch bitte noch ein wenig Arganöl drauf. Ich habe sehr, sehr lange gedacht, Arganöl würde Arganöl ausgesprochen. Und ich kannte das nur aus Handcreme. Handcreme mit Arganöl. Und ich habe wirklich immer, ich dachte so, Handcreme mit Arganöl, ey, die lassen sich auch wirklich den letzten Scheiß immer noch einfallen, um irgendwie ihren Rotz zu verkaufen. Das gibt's doch bestimmt gar nicht. Wer weiß, was das wieder für ein Blödsinn ist, Arganöl. So ein Quatsch. Jahrelang. Bis Andrea Diener nach Marokko gefahren ist und da in einer Region war, in der Arganöl gewonnen wird und davon berichtet hat. Ja. Ich nenne die Sendung.
Arganölbeschleuniger.
Nee, warte, ich nenne die Sendung. Nee,
Akkumulator. Wie heißt der? Argon-Akkumulatoren gibt's doch. Argon-Akkumulator.
Argan-Akkumulator. Das habe ich vergessen, wie ich die Sendung nennen wollte. Shit.
Ist auch egal. Ist nicht so wichtig.
Ich habe was zu verkaufen. Vrinted.
Vrinted.
So, jetzt müssen wir mal kurz
ernst werden. Kommt der Vrinted-Trailer.
Jetzt müssen wir mal kurz ernst werden.
Ja.
Demenz.
Fahrrad, Kamera? Achso.
Demenz ist eine sehr unangenehme Sache. Ja. nicht nur für die Betroffenen, sondern vor allen Dingen auch für die Angehörigen und vor allen Dingen dann, wenn es Angehörige sind, die zu Hause pflegen. Ich habe im Angebot ein Gerät, und zwar einen Rentner-Tracker sozusagen. Und also es ist ein Gerät, das heißt Otiom, O-T-I-O-M, Otiom. Und das ist unter bestimmten Voraussetzungen nach meinem Dafürhalten der beste Personentracker, den es überhaupt nur gibt. Und der ist halt speziell für Demenzpatienten entwickelt. Der funktioniert so, also es ist eigentlich, ist es so eine Pille, so ein Puck. Ich denke mal so 6, 7, 8 Zentimeter Durchmesser, wenn überhaupt. Den kannst du dir um den Hals hängen oder ans Armband machen oder irgendwie sowas. Also es ist so einfach nur dieser Puck. So, und dieser Puck ist der Tracker. Eins der größten Probleme, die ich auf der Suche nach Demenz-Trackern gesehen habe, ist das Problem, dass die Dinger immer wieder aufgeladen werden müssen. So. Und wenn du nicht eine permanente Pflege hast, die dafür sorgt, dass das Kabel an den Tracker angeklemmt wird, dann wird die demente Person diesen Tracker immer leer laufen lassen. Weil die vergessen das. Ne? Und dieses Otiom, dieser Otiom-Tracker, der hat ein Bett, also es ist einfach nur ein Puck, ein großer Puck, der liegt, also eine Ladeschale, sozusagen ein großer Puck, der liegt auf dem Tisch und da legst du den einfach drauf. Das ist schon mal was, was man in die Leute einarbeiten kann, wenn man Glück hat. Mhm. Vor allen Dingen ist das aber auch was, wo man auf den ersten Blick sieht, ist das Ding geladen, wird das Ding geladen, liegt es da oder irgendwie sowas. Und das funktioniert so, das ist ein GPS und, ich weiß gar nicht, Bluetooth-NFC-Tracker. Du hast Beacons, also kleine Sendeeinheiten, die du überall im Haus verteilen kannst, so in jedem Raum eine oder wie auch immer so die Abdeckung ist, also wie dick die Wände sind und sowas. Und solange der Tracker im Bereich dieser Beacons ist, verbraucht er praktisch keinen Strom. Und hält der Akku irgendwie, weiß ich nicht, 2 Wochen oder irgendwie sowas.
Okay.
Sobald du den Bereich des Beacons verlässt, geht der GPS an, das GPS an, und der Akku hält nur noch einen Tag. So. Gleichzeitig kannst du, und das ist ja bei allen Trackern so, so eine Homezone sozusagen definieren. Kannst du sagen, das hier ist der sichere Bereich. Solange die Person in diesem Bereich unterwegs ist, ist alles in Ordnung. Solange die Person diesen Bereich verlässt, informier mich darüber.
Mhm.
Und es ist wirklich ein super Ding, aber leider überhaupt nicht geeignet gewesen für den Zweck, für den ich das gerne benutzt hätte, nämlich meinen Vater zu tracken im Altersheim, wo er noch in der Nähe von Köln gelebt hat, weil da die Wände einfach so dick waren, dass der nur aus seinem Zimmer gehen musste und das Ding hat schon Alarm geschlagen.
Ja.
Und jetzt hätte ich, was ich hätte machen können, es gibt Heime, die machen das, es gibt Heime, die benutzen dieses System, die haben halt diese Homezone-Beacon überall in ihren Räumen verteilt, sodass die Leute, die da leben, einfach mit dem Ding um den Hals durch die Gegend rennen können. Und wenn sie dann mal weglaufen, schlägt's Alarm. Das hat bei mir leider nicht funktioniert. Und jetzt liegt dieses Teil seit wann eigentlich? Also einem halben Jahr oder sowas, liegt dieses Otiom bei mir herum. Und vielleicht ist ja in der Hörerschaft der oder die eine, die einen Demenzpatienten zu Hause hat oder pflegt oder da droht, bahnt sich was an oder sowas. Und das Ding würde ich für wenig Geld verkaufen. Das ist tatsächlich auch sackteuer. Könnt ihr euch ja mal alle angucken, die sich dafür interessieren. Webseite habe ich verlinkt in den Shownotes. Also es ist ein super Gerät. Es ist, wie gesagt,
du hattest vom Gerät schon erzählt. Also du hattest mir schon berichtet, wie das funktioniert.
Das wirklich, ich finde das Beste, was es gibt. Wenn man es denn, also für diesen einen Anwendungsfall, du hast Kontrolle darüber, wo diese Beacons verteilt werden.
Ja.
Dann funktioniert das wirklich sehr, sehr gut.
Oder du hast den Angehörigen in einem Heim, das dieses Beacon-System unterstützt.
Ja, klar, aber das ist ja. Also du bist irgendwo oder die zu pflegende Person ist irgendwo, wo sie ihre Homezone sozusagen ausgewiesen kriegen kann. Ja. Ja, das hätte ich im Angebot. Ansonsten habe ich gerade gar nichts im Angebot, glaube ich, oder? Guck mich mal um.
Ich habe nichts zu verkaufen. Ich habe allerdings eine Fahndungsmeldung.
Eine Fahndungsmeldung?
So ähnlich wie verkaufen, oder?
Ja, das hättest du mal ein Otium dran gemacht, ne?
Ist nicht so leicht. Pass auf, wir kommen aus dem Irlandurlaub zurück. Ich hatte ja schon davon berichtet. Ich erzähle überhaupt nichts über den Urlaub, aber über den
Fuck-up. Über Irland haben wir schon so viel gequatscht, weißt du?
Ich überlege auch, ob ich irgendwas in Irland gemacht habe, was ich noch nicht gemacht habe. Ja, ich glaube, ich war in jeder einzelnen Kneipe von Doolin und habe mich da sogar mit den Locals verbrüdert. Also ich habe irgendwann mit Michael und seinen Brüdern und Freunden gesoffen. Es war sehr nett.
Habt ihr dann auch musiziert?
Die haben nicht musiziert, okay. Also, aber das sind so die Endulen, sind so alle vier Kneipen, die es da gibt, sind berühmt und berüchtigt für die Irish Folk Musik, die da läuft. Ah, ja. O'Connor's ist der größte davon, der ist aber optisch nicht so schön, da läuft aber auch die beste Musik. Die anderen sind alle hübscher, also netter, so von der Atmosphäre her. O'Connor's hat so einen Fliesenfußboden, das ist eher so Kantinenatmosphäre eigentlich. Aber naja. Also wenn ihr mal in Doolin seid, geht in die anderen drei auch rein und schaut euch die anderen Pubs an. Egal. So, wir kommen zurück aus dem Urlaub. Ich hatte mein Auto in Tostedt stehen gelassen am Bahnhof. Ne, also wir müssen ja mal zum Flughafen nach Hamburg. Mhm. Ein Taxi dahin kostet irgendwie, weiß nicht, 120 Euro oder so, weil das einfach weit ist von hier. Dort parken kostet auch sehr viel Geld. Und was wir stattdessen machen, ist hier halt zum Bahnhof und dann mit der Bahn reinfahren. Und dann gibt's vom Hauptbahnhof gibt's eine S-Bahn, die fährt 20 Minuten dahin. Das ist eigentlich die beste Verbindung, seit es die S-Bahn gibt. Also seit 10 Jahren, keine Ahnung. So, das Auto hatten wir in Tostedt am Bahnhof stehen gelassen. Da gibt's ein Parkhaus mit 3 Etagen. Und das ist eigentlich relativ safe. Also ich habe da schon relativ häufig mein Auto für so 7 Tage oder auch mal 10 Tage stehen gelassen, wenn ich in die USA fliege oder so. Da kann man nämlich gleich, wenn man nach Hause kommt, da wieder einsteigen ins Auto und nach Hause. Kommen wir hin. Das Auto steht da. Die Kennzeichen sind weg.
Oh, fuck. Oh,
und das ist so nervig.
Das ist so nervtötend.
Stehst du da mit irgendwie 4 Koffern oder nee, 3 Koffern und vielen Taschen und bist völlig fertig, weil irgendwie morgens um 4 aufgestanden und ätzender Flug und so. Und es ist Nachmittag und ja, Kennzeichen weg. Und dann habe ich erstmal geguckt, liegen die irgendwo, war das ein dummer Jungstreich? Ich habe ja irgendwie auch St. Pauli-Kennzeichen, also mit 1910 drauf als Zahl. Und ich habe auch St. Pauli-Kennzeichen-Halter mit Regenbogen und so. Vielleicht war es auch einfach ein Schwulenfeind oder was, war doch immer so. War aber nicht. Sogar, also die haben sogar, weil die Kennzeichenhalter haben ja unten diese Schiene, die man rausploppen muss, dann kann man das Kennzeichen rein oder raus tun, dann kann man sie wieder reintun. Die waren drin. Also es ist auch nicht so, dass das Kennzeichen, weil ich den Kennzeichenhalter falsch montiert hatte, so rausgefallen, weil dann
wir haben das Schiene. Kennzeichen geklaut, ist mir auch schon mal passiert.
Ja. Kennzeichen klauen und wieder reingedrückt. Also auch nichts vandaliert, nichts weiter beschädigt am Auto. Und ja, ich habe dann hinterher gelernt, anscheinend werden täglich 160.000 Kennzeichen, weiß nicht, aber sehr, sehr viele Kennzeichen geklaut.
Hätte ich die Geschichte nicht erzählt, wie sie mir die Kennzeichen geklaut hatten?
Ich konnte mich nicht dran erinnern.
Ich bin dann halt auch,
also ich kam runter, wie das dann alles geht.
Ich kam runter und hatte so einen Aufkleber auf der Windschutzscheibe. Räumen Sie mal Ihren Schrott weg hier.
Ach ja, doch, ja, weil das Kennzeichen weg war.
Genau, und bin dann halt zu einem Bullen, hab gesagt, hier, Kennzeichen geklaut. So, ja, kommen Sie rein, setzen Sie sich, Anzeige aufgenommen. Dann habe ich auch gesagt, sagte ich so, ich weiß auch gar nicht, warum klauen Leute Kennzeichen? Sagt er einfach nur, ja, Benzindiebstahl, was denn sonst?
Naja,
sag ich, das jetzt aber irgendwie, das bin ich jetzt aber unterwältigt. Sagt er, ach so, nee, Entschuldigung, die Kennzeichen werden immer dazu benutzt, terroristische Anschläge zu verüben. war echt ziemlich cool, der Kopf.
Ja, also das Kennzeichen ist WLE 1910E, also ist ein E-Kennzeichen. Das WLE? Könnte natürlich auch.
Was? WL, ja, was? Nochmal.
WLE 1910E. Wo? Wenn jemand.
Moment, damit jemand WL, rumfand, was ist der? Warte mal, du kannst.
Wo kommt? WL, Winsen-Lue.
Ah, Winsen-Lue, neuer Buchstabe E und dann?
Strich E, beziehungsweise Strich gibt's gar nicht mehr, ne?
Nee.
Also das Kennzeichen ist E1910E.
E. Ich habe es mal in die Shownotes geschrieben, vielleicht so. Findet es ja jemand.
Wenn es jemand sieht, gleich anzeigen, gleich Polizei rufen, weil die wollen Sprit klauen mit ihrem E-Kennzeichen. Aber es könnte ja ein Hybrid-Stromklau sein.
Stromklau. Ja, das Kreuzberger doch, das Klemme wird. An der Ladesäule machen.
Ja, er meinte dann so, ja, wenn sie nicht Sprit klauen, dann nutzen sie es zum Überführen von geklauten Fahrzeugen in was weiß ich wohin, ins Ausland.
Ah ja, klar.
Ja, was auch immer, irgendwelche Straftaten beginnen.
Ja, toll.
Und ich wusste ja nicht mal, wann es geklaut worden ist. Also der Zeitraum waren ja offenbar 10 Nächte. Aber man muss halt zur Polizei das anzeigen, damit das dann gesperrt wird. Also ich durfte jetzt auch nicht das gleiche Kennzeichen nochmal nehmen, sondern brauchte neue Papiere, ich musste zur Zulassungsstelle, musste mir den richtigen Termin klicken. Das war sehr schwierig, weil man muss, wenn man sich einen Termin klickt bei der Zulassungsstelle für Winsen-Lue, angeben, worum es denn geht. Neuzulassung,
Wiederzulassung, ja.
Ja, und es, den Fall Kennzeichen geklaut und Anderszulassung oder so gab es halt irgendwie nicht.
Ja,
so,
also Neuzulassung. So.
Ja, ich habe dann aus Versehen den richtigen, ich habe dann angerufen, gefragt, so, ich habe hier das hier geklickt, ist das der richtige und was muss ich noch machen, was muss ich mitbringen? Ja, den letzten TÜV-Bericht. Ich so, ach du Scheiße, wo soll ich den denn finden? Mhm. Naja gut, habe ich sogar gefunden.
Stimmt, würde ich jetzt aber auch aus dem Stand nicht finden. Ja doch, der ist im Auto. Ach ja, nee, das ist ja super. Das Auto ist ja, ja noch da, ja, ja.
Ja, genau. Nee, ich habe hier so und das zufällig tatsächlich
das direkt abgehängt. Geht ja noch, ne? Also weil wenn sie dir geklaut werden, die Kennzeichen, du zur Polizei gehst und die schreiben dir eine Anzeige und dann hast du ja den wie heißt das, den Anzeigezettel dabei und kannst ja. Dann hier, ne? Was mir auch mal passiert ist, ich habe schon mal ein Kennzeichen verloren.
Ja.
Und zwar an einem Motorrad. Das war so eine Einzylinderkarre, die extrem vibriert hat, auch bei hohen Geschwindigkeiten. Und wo war ich denn eigentlich damit? Ich war irgendwo so 100 Kilometer außerhalb Berlins oder sowas und bin halt über die Autobahn geknallt, auf dem Hinweg und auf dem Rückweg über die Autobahn geknallt. Und als ich zu Hause war, war das Kennzeichen weg. Und zwar richtig abgebrochen, also einfach los vibriert irgendwie über die Jahre. Mhm. Und damit bin ich dann, ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich hin bin. Ich glaube, ich bin gar nicht zur Polizei, weil ist ja nicht geklaut gewesen, also war ja keine Straftat. Sondern bin direkt zur Zulassungsstelle, hab gesagt, ja, hier Kennzeichen verloren. Dann haben die mich zu einem anderen Sachbearbeiter geschickt. Da musste ich eine eidesstattliche Erklärung ausfüllen und unterschreiben, dass ich das Kennzeichen verloren habe. Ich bin kein Terrorist. Musste, ich weiß gar nicht mehr, wie viel das war, unfassbar viel Geld. Einfach nur für die Annahme dieser eidesstattlichen Erklärung hat es, ich glaube, das hat 50 oder sowas Euro oder mehr gekostet. Und dann durfte ich wieder zur Zulassungsstelle und das Ding zulassen. Das war die übelste Rennerei, an die ich mich erinnern kann im Zusammenhang mit Fahrzeug. Mhm. Also echt ärgerlich.
Ja, Versicherung muss natürlich auch informiert werden. Das war auch interessant, weil ich habe da versucht anzurufen bei der Versicherung. keine Chance. Und dann habe ich da das online, in dem Online-System gab es so ein Kontaktformular, das habe ich ausgefüllt, keine Rückmeldung. Mhm. Und ich habe dann irgendwie ein paar Tage später einfach eine Mail bekommen, dass das jetzt vollzogen ist.
Ja, aber das ist ja so schlimm nicht. Also du bist ja versichert, ob du jetzt ein Kennzeichen drauf hast oder nicht. Die Versicherung erlischt dadurch ja nicht.
Ja, aber es ist sehr, sehr nervig. So, und ich habe jetzt gelernt, Kennzeichenhalter, also diese Plastikdinger, wo man es einfach reinsteckt, sind halt, die laden ja quasi dazu ein.
Ja.
Bisschen sicherer ist es, wenn man das Kennzeichen einfach festschraubt.
Oder Popnieten.
Keine Ahnung. Sekundenkleber, ganzflächig Sekundenkleber.
Genau. Festschweißen.
Falls jemand einen guten Tipp hat, gerne her damit. Aber egal. Also.
Aber wo wir bei Kraftfahrzeugen sind, ich habe mir ein neues Moped bestellt.
Ah.
Weil ich habe ja jetzt
schon wieder
die Erfahrung.
Das letzte war ja nix.
Das letzte war nichts, das hatte ich ja verkauft, auch glücklicherweise noch zu einem guten Preis. Und hab irgendwie gedacht, boah, was mache ich, weil natürlich hätte ich gerne wieder eine große Vespa, aber die kostet halt fast 8.000 Euro und das kriege ich gerade nicht, das habe ich gerade nicht, das Geld, und hab gedacht, was machst du denn, und bin einfach mal zu meiner Werkstatt gefahren und hab geguckt, also das ist auch ein Händler, hab geguckt, was gibt's denn so an günstigerem, hab gesagt, kann ich das da mal Probe fahren? Und habe gedacht, also es ist jetzt eine 125er habe ich mir jetzt gekauft, also ein Leichtkraftrad, eigentlich völlig unangemessen für mich, aber hab halt gedacht, okay, ich fahre das Ding jetzt mal Probe und ist auch nicht besonders schön. Ach so, ich sag mal dazu, kannst du ja mal googeln währenddessen. Piaggio Liberty heißt das Teil.
Piaggio.
Das ist so ein Standard-Knödelroller, den fahren sie in Italien zu Millionen und Abermillionen rum. Ja. Hab gedacht, okay, die Dinger, die gibt's, die kosten neu 3.000 Euro. Das kann ich wuppen, 3.000 Euro
krieg ich hin. Als Verbrenner oder
Elektro? Das sind Verbrenner, ja. Elektro kommt mir nicht mehr ins Haus als Kraftrad. Das geht nicht. Also Elektro-Kraftrad und ich, wir werden keine Freunde. Und hab gedacht, okay, ich fahr da jetzt mal hin und fahr die mal Probe. Vielleicht fährt die ja gut genug für meine Zwecke. Und hab gesagt, kann ich mal Probe fahren, rotes Nummernschild drauf gemacht, und dann bin ich irgendwie 500 Meter hoch, 500 Meter runter gefahren, weil da interessiert mich dann ja im Wesentlichen die Beschleunigung, und die war gut genug. Dann habe ich das Ding wieder abgestellt, bin reingegangen zum Verkäufer, habe gesagt, ja, ich würde gerne eine Liberty haben. Sagte, gleich die, wie du gerade gefahren bist, anderthalb Jahre alt, 1.000 Kilometer runter, für 2.500. Ja. Habe ich gehört, ja, komm, was soll's, ne? Hab die direkt bestellt und jetzt warte ich darauf, dass sie zugelassen wird, weil in Berlin dauert es ja Wochen, Fahrzeuge zuzulassen, leider.
Aber ja, da freue ich mich dann. Das hat auch lange gedauert. Ich bin deswegen tatsächlich nach Winsen gefahren, um mein Auto wieder neu Dings zuzulassen.
Was auch immer. Und es ist jetzt irgendwie nicht der schöne Roller. Und ich habe auch gedacht, wenn in also das ist ein reiner Gebrauchsgegenstand jetzt. Also die ist auch die ist zügig genug, nicht so zügig, wie ich es gerne hätte, aber sie ist zügig genug. Vor allen Dingen zügiger als die Elektrokarre vorher. Dadurch, dass es ein Verbrenner ist, habe ich auch nicht diese Reichweitenpanik und Akkuschlepppanik und was sonst was für eine Panik ich so hatte. Ich denke, damit werde ich einigermaßen zufrieden sein. Glücklich werde ich damit nicht, das weiß ich jetzt schon.
Interessant.
Ja. Und habe auch schon gedacht, so wenn ich habe so, wie heißt das hier? Geld auf der Bank liegen, dass man, wo man nicht ran kann. Wie heißt denn das?
Tagesgeld?
Festgeld. Nee.
Festgeld.
Ja. Festgeld. Also in 2 Jahren wird ein bisschen Festgeld frei. Und ich habe auch schon gesagt, wenn ich wahrscheinlich werde ich in 2 Jahren das Ding dann irgendwie, werde ich wieder zu meinem Händler fahren, werde sagen, hier, nimm die Liberty und sag mir, was die Vespa da hinten mich kostet, wenn ich dir die Liberty hier lasse oder irgendwie sowas. Ja. Und wenn nicht, vielleicht reicht das Ding ja auch. Vielleicht reicht ja auch so ein Leichtkraftrad mit irgendwie 10 oder 11 PS. Ja.
Ja.
Eigentlich eine traurige Geschichte, ne? Aber naja.
Ach, ich weiß nicht. Es ist halt, ich finde ja Autos und so, manchmal kann ich mich ja begeistern für Kraftfahrzeuge. Ich weiß dann aber immer gar nicht, warum. Und ich brauche halt ein Auto, weil ich hier auf dem Land lebe. Ja. Und das ist irgendwie, ich finde es auch doof, dass ich ein Auto brauche. Ich würde lieber in der Stadt ohne Auto leben. Als hier, ne? Aber ich lebe ja auch gerne hier auf dem Land. Also es hat ja tolle Vorteile, hier zu wohnen. Unser Garten ist riesig und alles ist irgendwie.
Ja, brauchen tue ich ein Kraftfahrzeug auch nicht. Aber es ist tatsächlich für die Standardwege, die ich zurücklege, ist es wesentlich angenehmer,
Sachen,
so ein Moped zu haben.
Machen könntest, die ja ganz gut sind. Ja, bitte? Das ist ja auch okay. Was? Es ermöglicht dir Sachen, die du sonst nicht machen könntest. Und das ist
nee,
ja
die, sonst, okay. die sonst einfach mit viel größerem Aufwand und vor allen Dingen mehr Kontakt mit Menschen, mit denen ich keinen Kontakt haben will, zu tun haben. Also ich fahre halt nicht gerne S-Bahn in Berlin. Ich finde den öffentlichen Personennahverkehr in Berlin eklig. Das ist so.
Ja, geht so. Ich fahre auch immer.
Ich mache das, also ich fahre auch total oft damit, also so oft, dass ich alle 2 Monate überlege, ob ich mir nicht ein Deutschland-Ticket holen sollte, aber trotzdem, ich mache es halt nicht gerne, also es ist so, es gibt viele Dinge, da hätte ich halt gerne so ein Moped und dafür ist das okay und der Verbrauch ist auch angeblich sehr gering, 2,5 Liter nur, also ja, kann man mal machen. Okay. Elektrisch hätte ich geiler gefunden, so insgesamt, aber das ist noch nix. Vielleicht, wenn es mal bessere Akkus gibt.
Kommt alles. Ich habe noch was zu Irland zu sagen, was nichts mit Irland zu tun hat. Weil was mich wirklich beeindruckt hat dort, ist die Werf oder das Engagement, was dort für den Gazastreifen an den Tag gelegt wird. Mhm. Also du kommst keine 2 Meter weit oder so, ohne eine Palästina-Flagge zu sehen. Mhm. Und ich dachte eine ganze Zeit lang, dass mich das nervt. Also es hat mich genervt. aber ich dachte, es nervt mich, weil das so Gratismut ist. Ne, das ist so, oh, die bösen Israelis machen dort Genozid und ne, und dass da irgendwie. Ich finde das halt zu einfach, ne? Einfach eine Palästina-Flagge zu hissen und zu sagen, hier Free Palestine, die bösen Israelis und Hamas ist gut. Ne? Also das sagt natürlich keiner von denen, dass Hamas gut ist, aber implizit halt schon. So, und deswegen,
das ist eben das Problem, ne? Das
deswegen nervte mich, ja. Deswegen nervte mich diese Vereinfachung auf, wir müssen jetzt irgendwie Palästina und den Gazastreifen unterstützen. So, bis ich dann in Doolin tatsächlich an einem Vorgarten vorbeigekommen sind, beziehungsweise an so einer Parzelle. Also es kann auch ein altes Weidestück gewesen sein. Man weiß das ja in Irland immer nicht so ganz genau.
Stimmt.
Und da hat jemand tatsächlich einen großen Aufsteller hingebaut, so einen Wagen. Und den mit lauter, ich kann auch ein Foto von dem Ding schicken, mache ich gleich mal, mit lauter Zetteln geschmückt, wo halt ausführlich da argumentiert wird, hier Deutschland schickt irgendwie Waffen an Israel und überlegt nicht, was sie damit machen und die unterstützen das und die unterstützen das. Also gar nicht der typische Antisemitismus, den man sonst so in Deutschland von den Free Palestine Leuten kennt, sondern tatsächlich so ein bisschen nachgedacht zumindest schon mal. Aber mich hat es halt wirklich überrascht, wie präsent das Thema da ist und wie, also sowohl in Dublin als auch in Doolin, ganz, ganz viele Palästinenserflaggen. Und also in Doolin, da gibt es ja auch eine Fähre, die dann rausfährt, also einen kleinen Hafen, und die Fähre nach Inishmore fährt auch von Doolin. Kann ich auch sehr empfehlen. Das ist eine nette Sache. Ich dachte, ich muss einmal um die ganze Galway Bay rumfahren, um dann von, was weiß ich, wie der kleine Hafen da in auf der Nordwestecke von der Galway Bay heißt, wo ich eigentlich immer nach Inishmore rübergefahren bin. Nee, von Doolin geht's auch. Und da ist so eine kleine vorgelagerte Insel. Also wirklich so 50 Quadratmeter Felseninsel, die da direkt am Hafen irgendwie aus dem Wasser guckt. Und da ist mittendrauf auch ein Flaggenmast mit einer Palästina-Flagge und so. Also überall. Irgendwie kommst du nicht drum rum ums Thema.
Ja, ich vermute mal, es hat auch historische Gründe, ne? Weil die Iren waren ja auch lange Zeit besetzt von den Engländern und sind irgendwie ausgebeutet worden von den Engländern und schlecht behandelt. Ich meine, erinnere dich dran, was los war, als Elizabeth gestorben ist. Mhm. Wie die Iren da abgefeiert waren. Ja. Das war ja wirklich, also das war ja echt gruselig schon, ja.
Ja, ich fand's beeindruckend und mich hat's genervt, dass mein Urlaub dadurch sehr viel mich ins tagespolitische Geschäft international Gazastreifen gezogen hat. So. Also ich hatte dadurch weniger Chancen zu entspannen. Hab dann überlegt, habe ich es überhaupt verdient zu entspannen, wenn ich in einer Welt lebe, wo solche Dinge passieren?
Ach ja, jetzt hör mal auf.
Ja, es hat mir einfach sehr viel zu denken gegeben. Und natürlich hat jeder Mensch das verdient, zu entspannen. Ne? Also das war jetzt irgendwie nicht die Aussage, niemand darf entspannen, solange es Kriege gibt. Aber solche Gedanken gehen einem dann durch den Kopf. Ne? Und dann denkst du, eigentlich habe ich doch Urlaub. Was soll das hier alles? Das ist auf jeden Fall effizienter, als mit Wasserpistolen auf Restaurantbesucher in Barcelona loszugehen. Einfach überall Gaza-Flaggen hinlegen, also Palästina-Flaggen.
Ja, aber dadurch hast du es natürlich auch, was du sagst, ne, dadurch bist du bist so gezwungen, dich ständig mehr oder weniger dazu zu verhalten oder dich in irgendeine Beziehung zu diesem Thema zu setzen. Das finde ich sehr, sehr anstrengend. Ich meine, das ist der Sinn von Aktivismus, dass alle anderen gezwungen sind, sich mit deinem Thema zu beschäftigen. Aber es ist halt, also gerade dieses Israel und die Araber-Ding ist, man kann dem ja gar nicht entgehen. Also selbst wenn irgendwo keine Flagge hängt, du siehst es am Zeitungskiosk.
Ich hatte mir ja durchaus schon vorher Gedanken darüber gemacht. Das ist ja nicht so, dass das Thema neu
war. Ja, genau. Und das, finde ich, macht es ein bisschen anstrengend irgendwie.
Und ich hatte auch schon vorher eine Haltung dazu.
Ja, selbst wenn man keine hat, ist es, und damit meine ich jetzt nicht hier Israel und die Araber, sondern du kannst jedes Thema nehmen. Also mach irgendein Social, ne? Also guck irgendwie Blue Sky, Mastodon oder sonst irgendwas. Du hast ja ständig so einen aktivistischen Druck, der irgendwann zumindest bei mir dazu
bringt, über irgendwas nachzudenken.
Der führt dazu, dass es schlägt bei mir dann ins Gegenteil um. Also das ist in manchen Fällen ist es, und das ist schon seit vielen, vielen Jahren, in manchen Fällen ist es tatsächlich so, dass ich irgendwann denke, so jetzt habe ich die Schnauze voll und dann mute ich Wörter und Phrasen, damit ich es überhaupt nicht mehr sehe. Weil wenn ich eine Zeitung aufschlage, was ich jeden Tag mit mehreren Zeitungen mache, sehe ich es ja sowieso.
Ja.
Und ich denke dann auch immer so, erzähl mir doch mal was Neues. Also und gleichzeitig denke ich dann aber auch, ja, vielleicht bin ich auch gar nicht die Zielgruppe für euren Aktivismus, weil ich weiß das schon.
Genau, du bist ja der Chor.
Ich bin der Chor.
Ja.
Dominik Chor. Wir sind der Chor.
Nein, ihr seid der Chor.
Ich dachte, wir sind der Chor.
Heißt der Workshop,
ihr seid. Ja, aber wenn ich der Chor bin, musst du ja auch der Chor sein.
Ach so.
Darum sind wir der Chor.
Der Chor. Chor.
Ja, sind wir wieder. Frankreich.
Frankreich.
Oh la la, der Chor.
Hier waren wir nochmal, hier Innenpolitik.
Was, wie Innenpolitik? Bist du wieder in eine Partei eingetreten, Tobias?
Nee,
vielleicht
ist das auch in den Nachrichten, da muss ich es gar nicht jetzt erwähnen, aber warte mal, nee, war gestern in den Nachrichten. Habeck legt sein Bundestagsmandat nieder.
Schon interessant, wie alle abgehen darüber, ne? Der Typ der hat eine Wirkmacht. Ich habe die Wirkmacht von Robert Habeck habe ich komplett unterschätzt. Also normalerweise würde man sagen, Habeck, dann tschüss dann, ne?
Geh halt.
Ne? Genau, alle gut. Schönen Tag noch. Danke für den Fisch. aber drehen ja alle vollkommen durch. Also sowohl in den sozialen Medien als auch in den professionellen Medien, alle nur Habeck, Habeck, Habeck. Ich finde es total faszinierend.
Naja, das war lange Zeit eine prägende Gestalt. Vizekanzler und
wahrscheinlich,
Wirtschaftsminister.
Wahrscheinlich war, mein Verdacht ist ja, dass das, was jetzt gerade dazu führt, dass so überschwänglich, also und das meine ich jetzt nicht inhaltlich, sondern wirklich einfach nur strukturell, also überschwänglich, also extrem viel über Habeck geschrieben wird. Ich habe den Verdacht, dass der uns allen, nicht allen, also not all people, aber dass er sehr, sehr vielen Menschen sehr, sehr viel mehr Hoffnung gemacht hat, als den Menschen selber klar war.
Oh, und mir war das klar.
Darum, ja, aber du bist ja auch der Chor.
Ach so.
Und es darum so ein, oh mein Gott, irgendwer hat Heiland-Witze gemacht auf Blue Sky. Das fand ich irgendwie ganz witzig, weil das hat sowas so, der Heiland
legt sein Mandat nieder.
Der Heiland legt sein Mandat nieder. Und das fand ich schon echt faszinierend, muss ich sagen, faszinierend.
Aber hast du denn dieses Interview in der Taz gelesen?
Ja, natürlich, ich bin ja Taz-Abonnent, ja. Nicht nur das, mir gehört die Taz. Ja.
Mir auch. Ah. Also ich bin zumindest Unterstützer. Also ich
nein, mir gehört die Taz. Und ich habe die Taz abonniert.
Ach, du bist Genosse, stimmt.
Ich bin Genosse, genau. Ich bin Taz-Genosse.
Nee, ich bin nicht Genosse, aber ich bin Unterstützer. Ich zahle irgendwie 5 Euro im Monat.
5 Euro im Monat. Nee, ich habe ein richtiges Abo der Taz. Also ein Digital-Abo. Papier nicht, weil ich zu faul bin, runterzugehen. Und die aus dem
Papier. Nee, ich habe es auch gelesen und ich fand es beeindruckend. Also die Klarheit der Sprache, die er da gefunden hat. Auch sehr gut geführtes Interview und ich fand am besten, wie er in einem Satz erklärt, warum es nicht geklappt hat und sich selber widerspricht. Das ist einfach so. Und also das war so der eine Satz, den ich gerne zitieren würde. Die Taz fragt, wäre es nicht ratsam, anhand dieser Fragen zurück zu polarisieren? So aus dem Kontext mit Klöckner. Ja. Weil er hat richtig geil gegen Klöckner getreten. So, dann sagt er, das wäre logisch, aber falsch. Jedenfalls für die, die daran festhalten wollten, dass Konflikte rational und durch Verstehen gelöst werden können. Ich bin dafür nicht der Richtige. Weißt du? Also er erkennt, weil ich fair spielen will,
ja.
Also nicht verspielen, sondern mich fair verhalten möchte, bin ich nicht der Richtige, hier jetzt irgendwie zurückzupolitieren. Aber er macht's ja.
Er haut ja noch eins um die Ohren und dem Söder. Und das Schönste ist ja dann, dass Söder ein so kleiner Mann ist, dass er sich nicht entblödet hat, darauf zu reagieren.
Hat er?
Ja, heute. Ich echt dachte, oh, du bist kleiner, als ich dachte. Oh Gott. Ja.
Das ist echt. Was für ein Würmchen, ey.
Das ist echt, echt sehr, sehr tragisch. Ich fand das auch ein schönes Interview und ich fand auch.
Aber es stimmt, er ist halt nicht der Richtige, weil er zu fair gespielt hat und jetzt spielt er nicht mehr mit und muss halt vielleicht deshalb nicht mehr fair sein. Aber bei der Bundestagswahl im Wahlkampf hat er ja noch versucht, fair zu sein und das hat er, also es funktioniert
ja, nicht. Was ich an diesem Interview ganz interessant fand.
We have to go lower.
Was ich ganz interessant fand an diesem Interview ist auch dass er im Grunde, also wie er gesagt hat, naja, ich hatte eine bestimmte Idee von Politik, von grüner Politik und von Politik für die Bundesrepublik und mit der bin ich gescheitert. So, also das auch so klar einfach zu sehen und
ja, auch zu analysieren. Er hat ja gesagt, die Grünen sind ja nicht gegründet worden als Partei, um Sozialfragen zu lösen, sondern es gab ja ganz andere Ziele. Ne? Aber er sagt halt, in Regierungsverantwortung musst du halt die richtigen Probleme lösen und nicht dich über Regenbogenflaggen polarisieren. So, und
was ich übrigens auch sehr, sehr interessant fand, ist die. Also natürlich hat er nicht alles richtig gemacht. Der hat natürlich nicht alles zu meiner vollsten Zufriedenheit gemacht. Und der hat natürlich auch vor allen Dingen nicht alles zur vollsten Zufriedenheit vieler, vieler anderer Menschen gemacht. Aber die Häme und es ist ja nicht mal Häme, sondern es ist eher so, es hat schon fast Hass, der von links jetzt über Habeck und über dieses Interview gegossen wird. Das finde ich auch ganz interessant. Also weil der hat, genauso wie er sehr vielen Menschen offensichtlich ein Hoffnungsschimmer war, muss der sehr viele andere Menschen extremst enttäuscht haben. Und das wundert mich so ein bisschen, weil was sie gemacht haben, in diesen 3 Jahren Ampelregierung ist, sie haben halt versucht, wie du sagtest, sie haben versucht, Politik zu machen, sie haben versucht, Probleme zu lösen, echte Richtig. Probleme zu lösen. Ja. Und nicht Scheinprobleme zu lösen, so wie das der Innenminister das gerade macht und sich für ein paar hundert oder was weiß ich Abschiebungen feiert, wofür er aber so viel Geld ausgegeben hat, dass er davon 10-mal so viele Leute perfekt hätte integrieren können, inklusive Dissertation am Ende.
Ich glaube, den Faktor hast du noch zu niedrig angesetzt.
Ja, das ich finde, bei aller Wut, die man vielleicht hat auf insbesondere so Kriegsentscheidungen und sowas, was unter Habeck da passiert ist, auch wie soll ich das ausdrücken?
Ich glaube, die größte Enttäuschung über Habeck kam dadurch, dass er auch nachdem die CDU ganz offen mit der AfD koaliert hat, zusammengearbeitet hat, also koalieren ist ja ein Fachbegriff, zusammengearbeitet
das,
hat im Bundestag.
Das hat mich natürlich auch enttäuscht.
Selbst dann hat er das noch nicht ausgeschlossen, mit der CDU zusammenzuarbeiten, sondern hat sich immer noch als Juniorpartner andienen wollen. Aber und das hat, glaube ich, die meisten Leute abgeschreckt, also die meisten Linken. Und dass sie sich jetzt andere Begründungen dafür suchen, ja, sei geschenkt. Aber ich glaube, das war der ausschlaggebende Faktor, warum sich viele Linke von ihm abgewendet haben.
Ja. Mag sein. Ich finde das unangemessen. Also ich finde nach wie vor, dass Habeck
ich hätte
einer
gerne
der
vernünftige
besten,
Politiker.
Dass einer der Habeck einer der, ich sag mal, strukturell, nennen wir es mal strukturell besten Politiker war, den dieses Land seit vielen, vielen Jahren gesehen hat.
Und inhaltlich. Also vergleich
wie
das
gesagt,
doch mal mit irgendetwas.
Nee, aber
was
ich möchte,
da
darüber möchte ich aber gar nicht reden, weil also, das ist dann wieder, was da inhaltlich passiert ist, das ist wieder Anlass für Diskussion und Anlass für unterschiedliche Meinungen und. Ja. Darum geht es mir aber gerade ja gar nicht. Ja. Mir geht ja nicht um die Politik, die er gemacht hat, sondern wie er sie gemacht hat.
Ja.
Und ich finde es sehr, sehr bedauerlich, dass so eine Lichtgestalt jetzt auch noch komplett aus diesem politischen Betrieb verschwindet. Und ich hätte mir gewünscht, dass auch die Kritikerinnen und Kritiker der Politik der Grünen in den letzten 3 Jahren das anerkennen würden. Und das
es
sehe ich
ist ja noch
zu
viel
wenig.
Schlimmer als das, Holger. Also gut, dass du das nochmal ansprichst mit dem Strukturellen. Es ist ja nicht nur das, sondern er sagt ja auch noch, jemand wie ich kann das nicht. Also er sagt ja, ich bin nicht der Richtige dafür.
Ja.
Aber damit spricht er auch allen anderen, die strukturell so vorgehen wollen wie er, nämlich vernünftig sein, fair spielen, die richtigen Probleme lösen, denen spricht er ab, das zu können. Also das ist nicht die richtigen, also das ist quasi das Eingeständnis des Scheiterns der Vernunft. Und das bringt mich
dramatisch jetzt, aber ja, du hast recht. Ja.
Das bringt mich seit Jahren eigentlich zur Verzweiflung, dass ich nicht weiß, deswegen auch dieser, ihr seid der Chor-Workshop, vielleicht so ein bisschen, aber ich möchte wirklich gerne nicht aufgeben. Ich bin aber davor. Ich bin total kurz vor, also vielleicht habe ich schon resigniert, ich weiß es nicht. Was kann man noch machen gegen das Erstarken des Rechtsextremismus? Was kann man noch tun gegen die Verblödung der Gesellschaft? Ich meine, die Gesellschaft war nicht schon immer nicht schlau, aber früher war es zumindest noch so, dass Leute, die strukturell so gearbeitet haben wie Habeck, etwas machen konnten. Und das ist nicht mehr so. Im aktuellen Politikbetrieb international.
Es ist eher können wir uns auf die Verblödung der Kommunikation einigen und nicht auf die Verblödung der Leute? Weil ich glaube nicht, dass die Leute dümmer geworden sind, als sie es vor meinetwegen 30 Jahren waren oder so. Das glaube ich nicht. Ich glaube nur, dass wir.
Ich glaube, das hängt zusammen, aber ja.
Denkst du wirklich, die Menschen sind heute schlechter informiert, als sie vor 30 Jahren schlecht informiert waren?
Ja, weil es vor 30 Jahren noch eine allgemein akzeptierte Wahrheit gab. Da gab es natürlich auch Verschwörungsmythiker, die irgendwie gesagt haben, nein, das stimmt alles nicht und die wollen das und das und so. Aber wir sind heute in einem Zustand angekommen, wo es kaum noch möglich ist, ausreichend viele Leute in einen Saal zu bekommen, die gleiche Wahrheit akzeptieren. Ne? Außer natürlich auf dem Podstock, da wird das ja so sein. So, aber
da die Wahrheit gesagt wird, wie wir alle wissen.
Genau, so. Es gibt so breite Teile der Bevölkerung, die diese Lügengeschichten für wahr halten, dass ich nicht glaube, dass das noch irgendwie mit.
Aber sind das wirklich so viele? Das ist, was ich nicht
weiß. Also die CDU und sowas.
Ja, aber die haben früher auch CDU gewählt, die Leute. Und das ist ja auch.
War die CDU aber noch eine anständige Partei?
Nö.
Kohl?
Vor 30 unter
Jahren.
Kohl war die CDU eine anständige Partei? Unter so, Adenauer war stimmt. die CDU eine anständige Partei?
Nee, stimmt. Jetzt hast du
mich. Hör auf, ehrlich. Nee. Ja, haben früher schon CDU gewählt, die Leute. Und
aber nicht mit Lügenkampagnen. War das auch so?
Desinformationskampagnen? Roland Koch, wo kann man hier gegen Ausländer unterschreiben? Kohl, der im Grunde alles geschmiert hat, was ging. Das ist eben was. Ich glaube das nicht. Also ich glaube nicht, dass die Leute wirklich in den letzten Jahrzehnten schlechter informiert geworden sind. Ich neige dazu zu denken, dass ich sehr oft die falsche Wahrnehmung habe, also weil ich einfach viel zu viel im Internet unterwegs bin und natürlich viel zu viele Nachrichten konsumiere, und Nachrichten beschreiben natürlich auch immer eine Welt, die von dem, was man so normal oder wünschenswert findet, abweicht, und dadurch sieht alles sehr, sehr schrecklich und sehr, sehr blöde aus. Ich habe mir in letzter Zeit sehr viel Gedanken darüber, weil ich auch hier aus privaten Gründen mit vielen verschiedenen Menschen zu tun hatte und Dinge regeln musste und sowas. Und wenn ich so zurückdenke, in vor 30 Jahren, was war das? 1995. Wenn du da mit Leuten geredet hast, die waren genauso blöde wie heute.
Gut, 1995 war ich selber natürlich auch noch blöde, ne?
Die waren genauso blöde. Wir waren selber blöde. Aber du hast halt damals auch schon. Also ich meine, du musst ja nur, ich erzähle ja immer gerne die Geschichte, die gehört jetzt eigentlich überhaupt nicht, auf eine Art schon. Ich erzähle immer gerne die Geschichte von meinem Nachbarn, der sich einerseits darüber aufregt, dass die Grünen hier das Autofahren praktisch unmöglich machen in Berlin, weil Fahrradinfrastruktur gebaut wird. Und der mir in einem anderen Gespräch erzählt, er würde seine Tochter nicht zur Schule mit dem Fahrrad lassen, weil das zu gefährlich sei.
Weil die Straßen so gefährlich
sind. Und diese Transferleistung, ne, das kriegt er überhaupt nicht hin, das miteinander in Verbindung zu bringen. Und solche Gespräche habe ich vor 30 Jahren auch schon zuhauf geführt. Also ich glaube nicht, dass die Leute per se dümmer geworden sind. Ich glaube, dass wir eher ein Kommunikationsproblem haben. Weil eben diese Hasskommunikation, diese Gehässigkeiten, die überall hingekübelt werden, diese Nichtigkeiten, die aufgebauscht werden, wo dann anhand von irgendwelchen, anhand von Scheiß versucht wird, medial, sowohl professionell medial als auch sozial medial, das ganze Land irgendwie in zwei Lager zu teilen. Was interessiert's denn dich da in Karkensdorf, ob hier bei uns die Mohrenstraße oder Amostraße heißt? Das kann dir doch scheißegal sein. Genauso wie es uns früher scheißegal war, ob irgendwo in Ohr-Erkenschwick auf dem Stadtfest einer abgestochen worden ist. Das ist ein, weißt du, wir kriegen immer wieder eigentlich lokale, regionale Phänomene oder Probleme oder sonst irgendwie was präsentiert, als würde Wohl und Wehe der gesamten Europäischen Union, wenn nicht des Abendlandes, davon abhängen. Ich glaube, das ist viel eher das Problem. Die Leute sind so doof wie immer, aber sie lassen sich durch die veränderten Kommunikationen, die wir haben, lassen sie sich einfach viel stärker auf die Palme bringen.
Aber waren denn auch die Verhältnisse schon immer so? Also ich war gerade in den USA. Und was mir da aufgefallen ist, dass die dieses korrupte neoliberale Spiel einfach so durchgespielt haben, dass sie das halt öffentlich machen. Ne? Der Präsident sagt, hey Nvidia, wenn ihr Geschäfte in China machen wollt, dann gebt mir doch einfach Geld, also viele Millionen, und dann könnt ihr das machen, weil dann die Tarife für euch nicht gelten. Und dann machen sie das, und das ist halt so öffentlich tolerierte Bestechung. Da gibt's natürlich Leute, die regen sich drüber auf, aber es ist halt immerhin öffentlich. Also sie versuchen es nicht mal mehr zu verstecken.
Nö, ja.
So, und in Deutschland wird es halt noch versteckt. Glaubst du, dass die Verhältnisse tatsächlich auch vor 30 Jahren schon so waren, wie sie heute sind, dass man nur noch mit Diffamationskampagnen und Lügengeschichten gewählt wird und dass das früher auch schon so war? Also hat Helmut Schmidt seine Wahlen damals auch so gewonnen?
Das weiß ich nicht.
Durch Unanständigkeit?
Ich erinnere mich aber an Kampagnen der Union gegen die SPD, wo vor roten Socken gewarnt wurde.
Ja.
Also dieses,
das die kam anderen, mir so im die Vergleich anderen, zu heute so harmlos vor.
Also nein, das war es aber damals gar nicht so sehr. Das war halt auch empörend.
Empörend, aber...
Ja, aber die Sachen, die heute passieren, sind auch empörend. Sie passieren nur mit anderen Kommunikationsmitteln.
Okay.
Und darum, glaube ich...
Lauter.
Knallt es. Es ist lauter. Die Leute kommen dadurch auch viel schneller auf die Palme. Die Leute sind ja sowieso in so einem dauerhaften Erregungszustand. Ich glaube, das hat sich geändert. Die Leute sind heute erregter insgesamt. Aber ich glaube nicht, dass sie das sind, weil sie blöder geworden sind, sondern einfach nur, weil die Kommunikation sich verändert hat. Also das mag auch sein, dass das nicht wirklich stimmt. Also ja. Wie sind wir jetzt dahin gekommen?
Ich bin noch nicht überzeugt, aber.
Nee, ja. Ich bin davon auch nicht überzeugt. Das merkst du ja auch. Also die meisten Gedanken, die ich hier formuliere, sind ja überhaupt nicht vorher.
Nicht ausgereift.
Schon mal ausgereift aber gewesen. Aber ich.
Wie sind wir da hingekommen? Weiß ich nicht.
Über Palästinenser Habeck, genau.
Über Palli Habeck.
Palli Habeck, genau.
Ach ja.
Aber also ich bin prinzipiell beide zufrieden bin ich nicht. Also ich bin tatsächlich nicht zufrieden damit, wie, ich sag mal.
Ich hatte aber doch früher noch Hoffnung.
Wie also wir politisch also, sind, sagen wir mal so.
Ich habe ja sogar noch vor, weiß nicht, wann war das, vor 10 Jahren oder so, probiert für den Bundestag zu kandidieren. Ja. Ne, also ich war Mitglied in einer Partei bis vor 2 Jahren. Ich habe doch lange Zeit Hoffnung gehabt, dass man durch das faire Spiel, durch Vernunft, Haltung und Fakten noch etwas gewinnen kann. Und das verliere ich, was schlecht ist, weil das gleichzeitig bedeutet, dass die Faschisten gewinnen gegen mich. Ich sehe nur halt immer weniger Optionen. Also ich glaube immer weniger daran, dass ich auf eine richtige Idee komme oder dass es überhaupt noch eine Idee gibt, wie Faschismus aufzuhalten ist. Und das desillusioniert mich, das deprimiert mich und vor 30 Jahren habe ich noch dran geglaubt. Da war es mir noch ganz wichtig. Und jetzt überlege ich eher in die Richtung, okay, wie kann ich denn zurückpolarisieren? Oder wie hat er das gesagt in dem
Interview? So Gavin Newsom-mäßig.
Ja, einfach irgendwie, auf welche Art und Weise muss ich jetzt unanständig werden? Ne? Also ich habe jetzt nicht öffentlich gesagt, dass ich Terroranschläge plane. Mache ich auch nicht.
Nee, aber was man machen kann, darum finde ich Newsom halt so schön. Also Newsom persifliert ja neuerdings Donald Trump. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Ja,
auf Twitter.
Und hat in irgendeinem Interview gesagt, ich weiß überhaupt nicht, was ihr habt. Warum regt ihr euch über mich auf? Wenn ihr der Meinung seid, dass das ein bescheuertes Verhalten ist, was ich hier an den Tag lege, warum seid ihr dann nicht der Meinung, dass das ein bescheuertes Verhalten ist, wenn der Präsident das an den Tag legt? Und das finde ich eigentlich eine ganz interessante Herangehensweise. Aber das ist was, das steht dir und mir steht das halt nicht zu. Wir sind überhaupt nicht in der Position, jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Kulturstaatsminister, wie heißt er, Weimar, irgendwie einen Spiegel vorzuhalten, indem wir ihn persiflieren, was im Übrigen sehr simpel ist, weil da ist echt wenig Substanz, auch wenn er immer so tut, als hätte er viel. Der kennt nur viele Wörter. In der Position sind wir nicht. Das müsste halt schon irgendjemand anders machen. Und die vierte Gewalt wird es mit Sicherheit nicht tun. Die vierte Gewalt in Deutschland, also die Medien, die Presse, der Journalismus, die haben sich vor vielen Jahren gehackt gelegt und da liegen sie jetzt. Kann man immer wieder gut sehen, dass da nicht mehr viel zu erwarten ist an Kontrollfunktionen. Also da wird zwar sehr gute Arbeit geleistet, es werden irrsinnige Reportagen und irrsinnige Recherchen gemacht und veröffentlicht, aber die gehen halt im allgemeinen Rauschen von Donald Trump hat einen blauen Fleck an der Hand. Dahinter verschwinden die halt einfach, die guten Sachen. Das muss schon eigentlich aus der Politik kommen und vielleicht kommt da ja auch noch mal was. Also die nächste Lichtgestalt der Nichtrechten ist ja Heidi Reichenick,
ja,
die dummerweise eine Linke ist. Also ich habe mit deren Partei, also ich habe mit der Linkspartei arge Probleme. Also ich halte die nicht für Linksextremisten. Das auch wenn sie gerne, was hätten sie gerne, sie würden gerne den Sozialismus einführen, das ist mindestens radikal, also linksradikal würde ich sie nennen, aber gut, das kann man ja ruhig sein.
Also ich weiß, und das geht CDU, hier sicherlich auch nicht CDU mehr um das
präsentiert sich im Moment auch als rechtsradikal, also dann, weißt du, von daher ist, kann man ja machen, ist ja im Spektrum, solange wir nicht
extremistisch werden. Oder geht es dir um das SED-Erbe?
Bitte?
Geht es dir um das SED-Erbe?
Nee, mir geht es vor allen Dingen um deren Außen- und Sicherheitspolitik. Damit, das ist mir, wobei ich dann halt auch denke, ja mein Gott, wenn die jetzt mit den Grünen koaliert hätten oder wenn die mit Grünen und SPD koaliert hätten, dann hätten die zwar rumgestänkert und rumgepunkt und wir hätten aber trotzdem genau die Außensicherheitspolitik bekommen, die wir jetzt haben. Davon bin ich schwer überzeugt. So, und es gibt vor allen Dingen, und das finde ich halt das Interessante, es gibt keine linksextreme Partei, außer vielleicht die MLPD oder irgendwie so die komischen Freaks. Es gibt keine linksextreme Partei, bei der wir uns Sorgen machen müssten, dass die linksradikale Linkspartei mit denen zusammen den Laden umkrempelt. Und wenn ich mir jetzt aber angucke, und das ist echt ein Problem, also da habe ich tatsächlich ein Problem, wenn ich mir jetzt die aktuelle CDU angucke und die präsentiert sich mir rechtsradikal, da besteht halt eine große Gefahr, dass die mit den Rechtsextremen irgendwie zusammengehen. Und das ist, ja, aber es ist auch schon wieder ein anderes Thema. Die Frage war ja, wie kann man Friedrich Merz oder Dobrindt oder sonst wie kann man die aushebeln mit ihren eigenen Mitteln? Und das sieht vielleicht auch einfach unser System nicht vor.
Vielleicht gar nicht mit den eigenen Mitteln, aber halt die Mittel, die wir die letzten 20 Jahre, sag ich mal, probiert haben, ziehen offenbar nicht. Stimmt, vierte Gewalt ist tot, also da passiert nichts. Sie lassen weiterhin Faschisten freisprechen und unterstützen das eher. Die vernünftigen Politiker haben, ja, siehst du, was mit Habeck passiert ist? Ist nicht der Richtige.
Ja, die SPD ist auch tot.
Welche SPD? Achso.
Ne, diese Partei, die das Aufstiegsversprechen macht, allerdings nur für Leute, die Posten in der SPD haben.
Oh Gott, ey, ich habe gestern so einen Schnipsel gesehen von Merz, wie er auf diesem niedersächsischen CDU-Landesparteitag irgendwie gesprochen hat. Es wird einem so schlecht. Also gar nicht mal sein Bezug auf die SPD, dass die ja mal migrationskritischer.
Der redet halt wie ein Oppositionsführer.
Ja. Also vielmehr so diese Sache, diese Leute, die für 450 Euro im Monat arbeiten, die könnten ja mal überlegen, ob sie nicht auch für 2000 Euro im Monat arbeiten können.
Gib ihnen mal einen Job, du Schwätzer.
In was für einer Welt der lebt, das ist so weltfremd, das ist so.
Das finde ich das größte Problem der Politik. Die sind zunehmend abgekoppelt. Das sind halt Eliten, die rekrutieren sich aus sich selbst. Und ja, da ist halt kaum noch jemand, der irgendwie eine Arbeiterbiografie hat oder so dicht am Arbeitermilieu ist, dass er einschätzen kann, wie es diesen Leuten tatsächlich geht. Was im Übrigen auch.
In den Parteien kommst du nicht über Eliten voran. Das ist alles nur Arschkriecherei.
Merz. Merz ist jetzt nicht arm. Söder ist stinkreich.
Er
gehört
jetzt zur Elite, aber er ist nicht dahin gekommen, weil er halt Elite war, sondern weil er halt Arschkriechen gemacht hat. Also weil er den richtigen Leuten gefallen hat. Weil er nur mit den richtigen Leuten zusammengearbeitet hat.
Naja, aber wie konnte er da überhaupt hin?
Das weiß ich nicht. Ne?
Jetzt habe ich den Faden verloren. Ah, ist vielleicht auch besser so. Ist doch ein Scheißthema, Politik.
Ist auch ein Scheißthema.
Los, kommen mal Nachrichten. Politik. Wer fängt überhaupt an?
Irgendwas Fröhliches zum Abschied? Von meiner Yosemite-Reise erzähle ich nächstes Mal vielleicht. war aber schön. Ich fange an. Israelische Armee. Das ist ja was Schönes. Nein. Sorry, muss mich kurz erst.
Ja, das versteht man nicht. Wer das missverstehen will, hat es taktisch missverstanden und darf sich gerne einen Finger in die Poperze stecken.
Ich hatte gerade keine Lust, keine Sorge, missverstanden zu werden, weil die hier zuhören, sind der Chor. sondern ich mochte das nicht vorlesen in meinem, ich bin noch gerade im, ich mach Späßchen-Modus. Israelische Armee, Beschuss von Krankenhaus in Gazastreifen galt Hamas-Kamera. Das ist eine Ausrede.
Keine Ahnung, aber selbst wenn es keine Ausrede ist, haben die das nicht in Schutt und Asche gelegt? Ich weiß es. Da passieren wirklich.
Ja.
Seltsame Dinge.
Ganz furchtbar.
Auswärtiges Amt. Deutschland prüft wieder Aufnahmen von Afghanen aus Pakistan. Ja, und zwar nicht, weil es das Richtige ist, das zu tun, weil die haben Zusagen. Ja, Deutschland macht das nicht, weil es anständig wäre, sondern Deutschland macht das, weil Gerichte gesagt haben, das ist illegal, es nicht zu machen. Da sind wir. Deutschland 2025.
Ja. Kann man sich auf uns verlassen?
Mhm.
Man weiß es nicht. Regierungskoalition, Debatte über Steuervorschlag von CDU-Politiker Mattfeld. Wer ist denn das?
Keine Ahnung.
Noch nie gehört. CDU-Haushaltspolitiker Mattfeld, zusammen mit der SPD höhere Steuern für Spitzenverdiener im Gegenzug für eine Zustimmung zu Sozialreform.
Okay. Ich weiß auch überhaupt nicht, was wollt ihr denn eigentlich für Sozialreformen machen, ihr Dullis?
Naja, was
wollt ihr denn machen?
Weniger Geld für Sozialhilfe.
Geht nicht. Geht doch gar nicht. Wir haben doch höchstrichterliche Urteile, dass das, was ja heute Bürgergeld heißt, das geht doch gar nicht. Was wollen die denn eigentlich machen? Das ist doch wieder so eine
Gerichte, nach Gerichten, also das sind CDU-Politiker. Was erwartest du?
Nein, aber die bieten doch schon wieder so eine Scheinlösungen an. Jetzt diskutiert das ganze Land wieder über irgendwelche Sozialreformen, alles ganz schrecklich, das Bürgergeld muss weg und dies und das und der Missbrauch, jada, jada, jada. Wir diskutieren aber nicht darüber, wie gehen wir denn eigentlich in die Zukunft? Wie soll denn eigentlich, ne? Wie geben wir denn diese 500 Milliarden, die ihr da gerade Neuverschuldung machen könnt, wie geben wir die denn eigentlich aus? Wie soll dieses Land denn eigentlich in 10, in 15, in 30 Jahren oder in 50 Jahren aussehen? Das sind alles so Diskussionen, die führen wir überhaupt nicht. Stattdessen ist es viel zu teuer. Na, das Bürgergeld, es ist Bürgergeld, wir geben so viel für Bürgergeld aus wie noch nie zuvor. Ja, nominal, aber nominal interessiert halt keinen. Ja, relativ zum BIP oder zur Wirtschaft, also zum BIP oder zum Haushalt, geben wir halt weniger fürs Bürgergeld aus. Also es ist so, und das ist auch, weil ich, woraus ich herleite, dass die vierte Gewalt sich längst gehackt gelegt hat, sowas wird überhaupt noch nicht mal mehr groß, da musst du dann irgendwie das Blog von Maurice Höfgen lesen, um das zeitnah mal aufgedröselt zu kriegen. Aber glaub nicht, dass das beim Profi-Journalismus irgendwie kommt. Die melden einfach nur, Bürgergeld wäre so viel teuer wie noch nie. Und dann wird als nächstes irgendeinem Mikrofon an irgendeinem rechten Mikro unter die Nase gehalten, der sagt, alle abschaffen. Dann hältst du noch irgendeinem linken Mikro unter die Nase und sagen, bedingungsloses Grundeinkommen. Statt einfach erstmal dafür zu sorgen, dass, wie du sagtest, dass man die Fakten klar hat. Und dann kann man ja immer noch drüber diskutieren. Und dann muss man nämlich warum fragen. Dann muss man nämlich, wenn angesichts dessen, dass wir weniger Bürgergeld, relativ weniger Bürgergeld bezahlen heute, muss natürlich die nächste Frage an denjenigen, der es gerne abschaffen oder sonst wie was daran verändern will, lauten: Warum? Und die Frage kriegt er aber nie gestellt. Ich komme immer wieder zur Medienkritik.
Ja.
Die Medien, die alle immer überall, ja, stets und ständig. Also die Medien, die vierte Gewalt, ist eigentlich die Instanz, die dafür hätte sorgen können, dass es nicht so weit kommt, wie es gekommen ist, wie du sagst. Ich habe wenig Hoffnung dafür, dass hier nochmal vernünftig Politik gemacht wird.
Wo du gerade Maurice Höfgen sagst, verlink doch mal seinen Geld für die Welt YouTube-Kanal. Aber das ist wirklich konsumierbar. Sein Blog lese ich nicht, habe ich nicht gelesen, weiß ich nicht, ob das konsumierbar ist, aber ich finde Blogs halt schon mal schwieriger.
Ich glaube, es ist geldfürdiewelt.de, wo er das aufgedröselt hat. Ich tue es mal in die Shownotes.
Aber der YouTube, wahrscheinlich ist der YouTube-Kanal da auch verlinkt. Ich finde seine Videos, finde ich super.
Ja, also die Videos sind auch drin. Ja,
ja, sehr gut.
Ja, der ist ein bisschen anstrengend, der Gute, weil er natürlich von sehr weit links kommt, aber ich finde das äußerst erfrischend. Für diesen Blick, weißt du, eine andere Welt wäre durchaus möglich, Blick zu haben.
Ja.
Und der ist ja jetzt nicht so ein radikaler Typ.
Na, weiß ich nicht, ob man das als radikal bezeichnen muss. Ich weiß noch, also er hat ja diese Wirtschaftssprache drauf. Also der spricht halt wie Merz, nur auf links gedreht. Also mit den gleichen Vokabeln.
Ja.
So, das finde ich ganz gut. Ich glaube, du bist dran, oder?
Ach so, ich war gerade noch am Shownotes tippen, damit ich das direkt nach dem Aufzeichnen veröffentlichen kann. Wo waren wir denn? Rohstoffe. Absichtserklärung zwischen Deutschland und Kanada unterzeichnet. Das ist ja toll. Ja, wir würden gern, also ich zum Beispiel habe die Tage eine Absichtserklärung unterzeichnet, ein Haus in der Bretagne mir zu kaufen. Ja, und ein Cabrio. Und noch viel mehr.
Naja, also letztendlich ist das ja quasi Signalpolitik.
Ja,
ob das
hilft. In der Regel, muss man ja auch sagen, in der Regel kommt ja dann auch irgendwann was bei rum, nämlich irgendwelche Verträge.
Jetzt geht's los. Russisches Aufklärungsflugzeug, NATO alarmiert deutsche Eurofighter über der Ostsee.
Ja.
So, die NATO hat wegen des Anflugs eines russischen Aufklärungsflugzeugs über der Ostsee zwei deutsche Eurofighter alarmiert. Sind die denn auch gekommen?
Wer ist gekommen?
Die deutsche Luftwaffe.
Ja, ja, die fliegen dann dahin und gucken, was ist da los und drängen den ab und machen Winke, Winke. Also, relativ unergiebige Nachrichten, das Wetter wird auch kurz. Wieso gibt es denn hier keine weiteren Aussichten im Wetterbericht? Was ist denn hier los? Warte mal. Das können wir Tobi doch nicht antun.
Lesen das Wetter von gestern vor. Guck mal, das gestern war viel besser.
Warte mal, ich guck mal um 19 Uhr. Vielleicht sind in den 19 Uhr Nachrichten, ist auch nicht. Dann müssen wir das anders machen. Dann muss das.
Ja, wir lesen das Wetter von gestern vor, ist doch scheißegal.
Ja, aber dann weiß doch niemand, wie das Wetter morgen wird, wenn sie übermorgen hören.
Ja.
Ja,
gewesen warte mal,
okay. Das Wetter von gestern. Ah ja, gut, das ist doch gut. Das Wetter. Das
18 Uhr. Die 18 Uhr Nachrichten sind immer die längsten, ne?
Auch cool. Morgen am Dienstag, dem 26. August.
Halt, warte. Geh mal auf die 18 Uhr Nachrichten, da hast du Aussichten.
Auf welche? Morgen. Heute oder gestern?
Heute
18 Uhr Nachrichten.
Dann Wetter aufmachen.
Okay, dann machen wir da das Wetter auf. Da wären auch viel länger gewesen, hätten wir noch viel mehr labern können.
Ja, hier, was haben wir vergessen? 18 Uhr. Was
haben wir vergessen?
Das haben wir. Migration, 10.000 Zurückweisungen an deutschen Grenzen seit Mai. Wow, toll.
Rheinmetall will in Bulgarien Munitionsfabrik errichten. Ja. ThyssenKrupp in der engeren Auswahl, U-Boote für Kanada. Ja. Jeder vierte Mensch hat keinen gesicherten Zugang zu Trinkwasser. Jeder vierte.
Mann, spendet Mann. An Viva Con Agua.
Scheiß Welt. Das Wetter. In der Nacht wolkig, teils gering bewölkt, im Südwesten und Süden Schauer oder einzelne Gewitter, sonst oft trocken bei 19 bis 10 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 27. August 2025, vielfach aufgelockert, im Norden und Osten Schauer, im Südwesten teils auch schwere Gewitter, 22 bis 29 Grad und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer. Verzeihung, Dr. Tobias Bayer aus der Vrindt-Wetterzentrale.
Am Donnerstag bedeckt, gebietsweise anhaltender Regen, Unwetter möglich, 22 bis 27 Grad.
Also überall oder, hä?
Unwetter.
Das ist halt total scheiße, wenn du ein bundesweites Radio machst, dann irgendwie so.
Unwetter möglich.
Da wird dann halt.
Unwetter unmöglich.
Da werden halt die, so wenn du bundesweites Radio machst, werden halt die Wetterberichte so ein bisschen wie Horoskope. So, kann man sich immer irgendwie drin wiederfinden.
Mir fällt gerade auf, dass der Monat bald zu Ende ist. Ich habe meine August-Challenge-Rolle in der Hasseplatte nicht voll fotografiert. Aber ich bin so uninspiriert. Ich habe es nicht mitgenommen in die Urlaube.
Ja.
Und hier in Karkensdorf weiß ich nicht mehr, was ich fotografieren soll.
Uninspiriert bin ich auch. Ich habe, obwohl nicht stimmt, ich habe boah, voll viel gelesen im Urlaub.
Boah, ich lese ja immer noch Reacher.
Ja, ich auch, aber das nicht so, ich habe keinen Bock dafür Geld zu bezahlen. Die gibt's halt alle in der digitalen Bibliothek, also in der Online-Bibliothek. So. Und ich muss halt immer warten, bis eins freigeschaltet wird wieder, also bis jemand eins zurückgegeben hat und ich dann die Ausgabe mir für 21 Tage ausleihen kann, wobei ich den in der Regel nach anderthalb Tagen zurückgebe, weil ich dann durch bin.
Ja.
Durch Reacher kann ich echt super durchmetern.
Ja, sehr gut.
Und was ich halt auch lese, da habe ich mir dann tatsächlich auch die Bücher bestellt, weil man da so fürchterlich lange drauf warten muss in der Bibliothek. Allerdings als Gebrauchtware habe ich mir die bestellt, die Bücher. Kommissar Dupin.
Oh ja.
Die Fernsehserie ist scheiße.
Ach nee, Lupin verstanden.
Ah, Lupin ist nochmal was anderes. Nee, Dupin. Ja. Das ist so Bretagne-Krimis. Mhm. Also sowas wie Hamburg-Krimi, nur halt Bretagne-Krimi. Und Hauptfigur ist halt Kommissar Dupin. Und die Fernsehserie, falls das mal jemand gesehen hat und sich gedacht hat, mein Gott, was ist das denn für ein Scheiß? Ja, die Fernsehserie ist scheiß, aber die Bücher sind sehr, sehr schön.
Hast du denn Lupin geguckt?
Ja.
Auch. Fand ich sehr gut, habe ich mir auch mal ein Buch geholt, aber die Bücher sind halt irgendwie 100 Jahre alt.
Genau, das merkt man dann, ist schwierig. Ich glaube, ich habe sogar so eine Gesamtausgabe aus Arsène Lupin, die ich mir dann irgendwann mal geklickt habe, auch für einen E-Book-Reader und habe dann hinterher auch gedacht, oh nee, das weiß ja nicht.
Dann lese ich die haben ja gar keine Agatha Handys. Christi. Agatha Christie wirkt so modern dagegen.
Genau. Ja, dann ab ins Bett und lesen. Tobi Bayer, vielen Dank.
Gute Nacht, Dankeschön.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.